wer das Neunauge hochholt mit der Angel und dann totschlägt, gibt es dann Szenenapplaus. Und alle sind geheilt, verstehst du? Das ist auch so was Religiöses dann.
Da würde ich auch mal wieder Fisch essen, wenn das Neunauge auf dem Feuer liegt.
Der Rose.
Willkommen im Jahr 2024, liebe Hörspielfanate. Hier sind sie wieder, eure Wassermänner
Linus Volkmann
und Felix Scharlau mit einem ihnen gewidmeten Kinderbuchklassiker in Form einer landauf, landab als traumatisch empfundenen Audioerfahrung. Heute hören wir endlich Ottfried Preußlers Der kleine Wassermann.
Du, horch mal. Was blubbert denn da so merkwürdig?
Oh, das kann nur der Karpfen Cyprinus sein.
Der Karpfen Cyprinus?
Ja, er ist schon ein alter Herr mit Moos auf dem Rücken. Beim Schwimmen liebt er es laut vor sich hin zu blubbern. Und jedes Mal, wenn er blubbert, steigt eine Luftblase aus seinem runden Karpfenmaul auf. Du wirst das gleich selber sehen.
Blub, 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 blub.
Linus, da sind wir wieder. Bin ein bisschen eingerostet, aber es geht, glaube ich. Wie geht's dir? Was hast du erlebt? Und wann gehst du auf Tour?
Ja, vielen Dank, Felix. Es ist so schön, dass wir uns wiedersehen hier im neuen Jahr. Ich bin richtig heiß auf unseren Podcast, Ausnahme der Rose. Ne? So letztes Jahr hatte ich irgendwann immer das Gefühl, boah, ich bin echt überrollt von diesem ganzen Podcast-Ding und komme nicht mehr hinterher. Aber jetzt, wo ich gemerkt habe, dir geht es ja noch viel schlechter, du hängst noch mehr in den Seilen. Jetzt habe ich wieder das Gefühl, ich habe Oberwasser und möchte irgendwie viel öfter senden, als du mir Termine zuweist. Du wolltest mich auch schon so ein bisschen mundtot machen, habe ich gemerkt, indem du mir ein Hörspiel vorgegeben hast, was 8 Stunden dauert, um mich zu beschäftigen.
Ja.
Aber, ja. Surprise, ich habe es bis auf 1 Stunde schon geschafft, Felix. Wir können demnächst senden. Es wird wöchentlich, wird noch zu kurz, unser neues Intervall.
Ausgezeichnet. Da werden sich die Leute noch drüber freuen, wenn sie dann erfahren, was es sein wird, weil ich glaube, da warten eine Menge Leute drauf. Aber wir verraten es, glaube ich, noch nicht. Wir haben es jetzt mehrfach betont, wir waren eine Weile nicht da, denn es war ja dieses Weihnachtsfest, wo du ja noch an Heiligabend gesendet hast. Ich weiß nicht, hast du dir die Zahlen mal angeschaut von unserem letzten Podcast, der wirklich am 24.12. online ging?
Nein, waren die besonders gut oder besonders bestürzend?
Also beides so ein bisschen. Ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, das läuft richtig scheiße, dann hätte ich dich zur Sau gemacht. Es lief aber besser als gedacht. Aber auch nicht so gut wie sonst, was ja eigentlich jetzt auch nicht verwunderlich ist, weil da ja einfach Leute was anderes zu tun haben. Dennoch erschütternd, wie viele nichts anderes zu tun hatten und am ersten Tag gehört haben. Wie wir es ja noch angekündigt haben. Das kannst du ja, ne, in der Statistik nur zur Erklärung kann man das ja verfolgen. Man sieht ja dann, wie viel da geklickt wurde am ersten Tag und ist weniger als sonst, aber nicht so wenig.
Ja, Grüße an all die Leute, die gesagt haben, unterm Weihnachtsbaum, sorry Friends, ne, es gibt Wichtigeres. Ne, wir haben so oft diesen Geburtstag schon gefeiert, jetzt machen wir Ausnahme der Rose. Ja, Felix, es ist so, dass ich so ein bisschen träge heute bin, denn ich habe irgendwie 1 Stunde vor dieser Aufzeichnung, ja, habe ich sehr schwer gegessen. Ich habe irgendwie Weißkohl mit Schupfnudeln in der Pfanne gemacht und Räuchertofu.
Oh ja.
Und jetzt bin ich müde.
Ja, und wirst natürlich Magenprobleme bekommen davon. Es rumpelt wahrscheinlich schon, während wir hier sprechen.
Ja, so wie Kirschen essen und dann schön einen Liter Wasser trinken.
Genau.
Nee, mir geht es noch blendend bis auf die bleierne Müdigkeit, aber ich merke natürlich auch die Kraft aus dem Kohl. Ne? Das ist ja so, wenn man sagt, so, oh, ich esse kein Fleisch und so, und dann isst man Kohl. Das ist ja das Spinat des veganen Mannes, herrlich.
Ja, hört man auch oft vom Iron Man auf Hawaii, dass man zwischen den Disziplinen, da wird oft Kohl noch gebraten und gegessen, auf dem Fahrrad teilweise sogar. Ja, ja.
Ja, so ein leichtes Gericht, was man schnell mal zubereiten kann, wenn man 1 Stunde hat und das Zeug in der Pfanne verschmort. Du siehst ja aus, als würdest du gar nicht mehr so richtig zum Essen kommen hier, Felix.
Ja, ist ein bisschen stressig. Ich habe dann ganz schnell aber vorhin noch das Gleiche erlebt wie du, nur ohne Kohl. Ich habe noch eine Pizza selber gemacht und mir die ganz schnell reingeschoben, weil ich knapp dran war. Jetzt geht's mir auch nicht so gut. Vielleicht können wir gleich eine kleine Nickerchenpause machen demnächst.
Ja, ich habe ja wieder so Podcasts gehört, wo wirklich die Pausen noch mit drauf sind, wo die Leute zur Toilette gehen, also nicht mal kurz pinkeln, habe ich das Gefühl, und es wird halt einfach nicht mal rausgeschnitten. Wahrscheinlich denkt man dann, es ist so authentisch, aber es ist natürlich auch viel Faulheit dabei. Ja, also wenn wir jetzt lange rausgehen, würde ich schneiden.
Ja, würde ich vielleicht auch machen. Wie hast du denn die Feiertage und danach verbracht? Hast du irgendwas erlebt? Wir haben ja auch länger nicht mehr gesprochen. Ich weiß gar nicht, was los ist in deinem Leben.
Ja, also du hättest ja auch mal per WhatsApp eine meiner vielen Nachrichten beantworten können, aber das du würdest wahrscheinlich aufsparen, also dass wir uns jetzt hier ganz neu begegnen. Ja. Mit so 10% Neugierde und 90% Frust. Und ja, also ich war in Skandinavien über die Feiertage und bin da tatsächlich auch eingeschneit worden. Aber es war sehr malerisch. Und ich möchte sagen, der öffentliche Nahverkehr ist nicht wie in Deutschland zusammengebrochen, nur weil es schneite. Nur falls Verkehrsminister mithört.
Das kann ich mir auch noch vorstellen, dass er lieber diesen Podcast hört, anstatt mal irgendwas zu machen. Aber witzig, ich hatte das Gleiche in Grün beziehungsweise in Flüssig, weil ich wurde, also Zaungast eher. Ich will es jetzt wirklich nicht dramatisieren, vielleicht hören ja Leute zu, die richtig Probleme damit hatten, aber ich war so ganz am Rande Teil dieses Hochwasserproblems. Ne? Und zwar war ich im Emsland und habe dann rausgeguckt auf den Kanal und sah dann jeden Morgen, wie der Pegel weiter gestiegen ist. Ne? Bis zu so einem Stromkasten, ja, da bin ich dann abgereist. Ja. Bitte?
Wie im U-Boot, also.
Ja, ich war allerdings im dritten Stock, also mir konnte jetzt nicht so viel passieren. Ich habe dann aber immer zwischen Schwarzwaldklinik und diesem Pegelstand immer hin und her gesäppt, weißt du. Es war schon so ein bisschen aufregend, aber auch ganz gut, wenn man nicht direkt betroffen war. Aber nachts hast du immer dann so die Feuerwehrdurchsagen gehört.
Ich kann mich noch an das Jahrhundert-Hochwasser vor Ewigkeiten in Köln Hamburg erinnern, wo ja dann die Altstadt geflutet wurde. Und da standen dann die Schaulustigen und unter anderem du und ihr habt geklatscht, als das Wasser dann übertrat.
Da ich gern,
also das ist so ein bisschen dein Ding.
Bist du dir sicher, dass du das vor Gericht beweisen kannst?
Ich glaube, es gibt verschwommene Aufnahmen von Westart oder wie da eure Tagesschau da heißt.
Also ich will nicht ausschließen, dass es öffentliche Veranstaltungen gab in der Vergangenheit, auf denen ich geklatscht habe, aber dazu gehörten nicht irgendwelche Umweltkatastrophen, glaube ich zumindest.
Nein, aber selbstverständlich, wir machen ja nur Spaß.
Klar.
Ja, aber du hast mich ja schon nach meinen Veranstaltungen gefragt, wenn ich das nochmal sagen darf und so mal so ein bisschen den Bobcast machen. Also, hallo Leute, habt ihr Lust auf Ausnahme der Rose auf der Bühne, aber ohne Felix und ohne, dass es um Hörspiele geht? Dann seid ihr richtig bei meinen Veranstaltungen. Na bravo, Linus Volkmann liest aus Jugendmagazinen der letzten 30 Jahre. Da habe ich so ein Potpourri eben aus dieser Zeit von Jugendzeitschriften, ne, von Dr. Sommer bis zum Starschnitt, wird da viel verhandelt. Und für alle Retro-Heinis da draußen, freut euch und besucht mich. Also Mainz, Oberhausen, Augsburg, Karlsruhe, Erfurt, Chemnitz, Nürnberg, Gütersloh, Lüneburg, Leer, Bremen, Kiel, Braunschweig, Leipzig, Konstanz, Wiesbaden, Stuttgart. Wenn euch eine dieser Städte vage bekannt vorkommt, guckt doch mal, wo ich da auftrete und holt euch Karten im Vorverkauf. Es ist im Herbst und in diesem Frühjahr. Ihr würdet mir sehr helfen. Und es ist bestimmt auch lustig.
Ja, ich war da und es ist wirklich lustig gewesen. Geht da mal ruhig hin.
Vielen Dank, Kai Schwind.
Wollen wir mal ein bisschen darüber reden, was uns so geschrieben wurde in der jüngeren Vergangenheit?
Ja, sehr gerne. Es kam ja viel Post. Also du hast es ja beim letzten Mal schon so prophetisch gesagt, dass am Anfang der Pausen die Leute noch so ganz wohlwollend schreiben und zum Schluss sehr schroff. Mhm. Das habe ich jetzt auch erlebt.
Ja, ich habe gestern erst eine WhatsApp bekommen, wo schon keine Verben mehr in dem Satz drin waren. Wo Ausnahme der Rose?
Arschloch einfach. Ja, dann lies doch mal die etwas substanziellere Post von uns vor.
Ja, ich habe hier zum Beispiel, das fand ich ganz interessant, genau, das können wir mal vorlesen hier. Tobias hat geschrieben, ich glaube, es ist schon vor Weihnachten gewesen, ach, ist auch egal. Und zwar schreibt er: Hallo ihr Nasen. Ja, finde ich ganz gut. Hiermit möchte ich mich herzlich für eure 530 Folgen Ausnahme der Rose Schwerstarbeit bedanken. Ein toller Podcast, wo ich froh bin, ihm eine zweite Chance gegeben zu haben. Beim ersten Mal kam ich nicht wirklich rein, doch dann hat eine kleine Änderung für mich alles verändert. den Podcast mit 1,8-facher Geschwindigkeit zu hören. Ein Genuss. Also, weiß nicht, war schon ein bisschen wütend auch an der Stelle.
Ja, so, also wie so in der Liebe. Also, wenn man von jemandem gesagt bekommt, ach na, ich habe dir eine zweite Chance gegeben, auf den ersten Blick dachte ich, das ist jetzt nichts. Also, so ganz begeistert ist man nicht. Aber 1,8 ist auch recht viel. Das ist ja fast doppelt so schnell wie normal. Ist so ein Genie oder ADHS oder beides.
Ich neige jetzt auch dazu, ich habe mir auch überlegt, was kann man machen. Jetzt zum Beispiel versuche ich gerade total schnell zu reden, dass er mit seinen 1,8 nicht mehr hinkommt und dann wieder langsamer machen muss. Oder ich mache es so ganz langsam, damit er endlich mal erfährt, wie ich normalerweise klinge. Ja? Aber irgendwie, Hauptsache es wird gehört, denke ich immer. Ne? Beim Kacken, beim Autofahren, dass man gar nichts versteht. Hintergrund, eine Bohrmaschine, was weiß ich. Ne? Auf 0,2-facher Geschwindigkeit zum Einschlafen. Wir nehmen alles. Ne? Also, oder? Ja, ansonsten schlägt er noch Tiger Team vor. Das ist nicht wie diese Band Timmy Tiger von früher, dachte ich erst. Tiger Team habe ich auch schon mal gehört, kenne ich tatsächlich nicht. Und er bedankt sich für die Aufmerksamkeit. Schönen Abend, Tobias. Vielen Dank für die Einsendung.
Ja, vielen Dank, Tobias. Schräger Vogel, aber bei uns bist du natürlich sehr willkommen, auf welcher Geschwindigkeit auch immer. Ach ja. Ah, ich, apropos Geschwindigkeit, ich ziehe auch gerade gar keinen Speed, weil ich bin bei Dry January dabei.
Sehr gut.
Ja, ich wurde genommen und nee, es gab irgendwie eine persönliche Notwendigkeit und jetzt bin ich dauernd nüchtern. Mhm. Die erste Euphorie ist jetzt schon in totale Langeweile umgeschlagen.
Ja, ich meine, viel hast du ja, obwohl, nee, hast du ja noch. 2 Wochen oder so hast du noch.
Weil ehrlich gesagt bin ich auch eine Woche zu spät, weil ich ja noch in Skandinavien war und im Urlaub wollte ich jetzt noch nicht aufhören. Also ich bin auch noch gar nicht so lange dabei.
Ja, die Schweden haben auch einen anderen Kalender einfach, das muss man akzeptieren. Ja, dann.
Bald ist schwedisches Neujahr ist bald. Mhm. Februar.
Na, ich hoffe, du schaffst es noch bis zum Februar und dann geht's wieder richtig los. Ich wiederum trinke gerade ein Bier, weil sonst wäre ich wirklich direkt eingeschlafen nach dem Essen. Aber ich hoffe, es stört keinen. Hast du denn auch irgendwie Post bekommen oder?
Ja, ich habe nur einen ganz kleinen Ausschnitt dabei von einer ganz wunderbaren Person und zwar von Stefan und er schrieb per WhatsApp, ich glaube, als wir zum ersten Mal nicht gesendet haben, wir haben ja eine kleine nicht angekündigte Weihnachtspause gemacht, weil Felix so viel gebetet hat. Es gibt ein Problem mit dem Rosencast-Empfang. Der Notdienst ist sicher schon alarmiert. Fragezeichen. Ja, vielen Dank. Der Notdienst war halt einfach nichts zu erreichen und jetzt sind wir wieder da. Also ich finde, wir jetzt wird aber mal gesendet, oder Felix? Gibt es wieder irgendwelche, gibt es noch, wie sagt man immer, Nationalmannschaftsspiel oder so, wo dann wieder die Bundesliga abbricht? Oder können wir jetzt bis Sommer durchsenden?
Ja, ich hatte gestern Namenstag, habe ich erfahren, weil mir jemand dazu gratuliert hat. Ich glaube, davon würde ich mich gerne vielleicht demnächst nochmal erholen. Ich würde dann vielleicht nochmal einen Joker ziehen, Mitte Februar oder so. Ach so, genau, natürlich Karneval für mich als Kölner, du kennst mich. Ich bin so ein Jeck. Also wer mich ein bisschen kennt, wird jetzt auch da nickend vor dem Endgerät sitzen. Also wenn einer für Karneval steht, dann ich. Und da brauche ich einfach vorher, nachher, sagen wir mal 3-4 Wochen jeweils, ne, reinkommen, rauskommen. Und da kann ich keinen Podcast machen, glaube ich. Das ist mir zu wichtig.
Ja, diese schweren Infekte, die euch da in Köln auch immer zuzieht. Karneval ist ja immer Fastelovend, wie ich gerne sage, ist ja immer so im tiefsten Winter, im Februar. Und dann wollen aber alle so schön sein und ziehen sich so kurze Sachen an und keine Jacke, damit das Super Mario-Kostüm gut zur Geltung kommt und danach ne Krankenstand wie nach der Pest.
Ja, Kumpel von mir, kann ich euch sagen, der hört sogar den Podcast manchmal, glaube ich, der wohnt im Hochparterre und der musste mal während Karneval, der hat eine Ausbildung gemacht und musste mal für eine ganz wichtige Klausur lernen, der ist tatsächlich nicht rausgegangen, aber immer wenn der am Fenster geraucht hat, haben so von unten, also Hochparterre jetzt wirklich so 2,50 Meter oder so, ne, haben von unten dann die ganzen Besoffenen hochgerufen, ob sie bei ihm mal auf Toilette gehen könnten, was er natürlich abgelehnt hat und hat sich aber dabei mit Corona infiziert. Behauptet Nein. er. Er sagt, er sei eigentlich 5 Tage nicht rausgegangen, hätte aber Corona bekommen, weil die immer zu ihm ins Fenster hochgerufen hätten. Ey, kann ich mal mit dir auf Toilette gehen? Was für ein Schicksal. Sowas erlebt man nur in Köln. Kommt her.
Ach, Abenteuer NRW. Ja. Felix, ja, so viel zum Feedback, aber wo haben die Leute uns denn das eigentlich eingesandt? Ne, wir müssen ja auch ein bisschen gläsern werden. Können auch andere Leute was schicken oder nur diese beiden, die wir jetzt gehört haben?
Ja, nur diese beiden. Denn sie wissen, dass sie uns erreichen können unter ausnahmederose@gmx.de oder auch bei Instagram ganz gut. Du twitterst ja auch gerne mal. Oder bist du jetzt schon rüber zu Threads? Machst du jetzt noch auf Twitter gar nichts mehr? Bist du nur noch bei Threads?
Also Twitter habe ich ja eh nie gemacht. Und Threads ist ja nochmal das nächste toxische Shithole, wie ich gerne sage. Also ich sehe immer so die Ankündigung, dass man sich die App holen soll. Und da stehen dann immer so 6 Threads oder wie das heißt. Ne? Genomen ist oben, also wie Bedrohungen. Also irgendwann wird man ja dann so einjustiert, ne, in seine Bubble, dann lese ich nur noch Sachen, wo die Rechten bedroht werden, aber am Anfang habe ich halt nochmal das auch von den anderen bekommen, also ist es wirklich, also ich glaube so Text-Messenger schwierig. Bist du denn, du bist doch viel auf Social Media.
Felix. Ja, ich gucke da bei Threads immer rein, aber ich glaube, da ist gar niemand. Ich glaube, man denkt, da ist jetzt was los, weil die ja alle automatisch von Instagram rübergekommen sind. Das heißt, die haben dann einen Account, einmal reingeklickt, jetzt sind sie nicht mehr da. Mhm. Ich glaube, da ist gar niemand. Du denkst aber ständig, oh, es hat so und so viele Nutzer, aber die sind gar nicht aktiv. Also noch viel weniger aktiv als bei anderen Netzwerken. Aber wir werden es bald sehen.
Beobachten. Wieso bald? Gehen wir da auch hin?
Ich habe doch investiert. Nein. Im Sinne von, irgendwann wird man es genauer wissen. Aber ist egal, wir machen hier ja was über Hörspiele und so. Deswegen fangen wir damit jetzt mal an, würde ich sagen.
Der Regen? Wer ist das?
Der Regen, mein Junge? Der Regen ist unser bester Freund. Wenn der Regen nicht wäre, dann gäbe es bald keinen einzigen Wassermann mehr auf der Welt.
Und warum nicht?
Der kleine Wassermann hätte das gern noch erfahren.
Der kleine Wassermann. Da möchte ich mal ganz kurz schon einhaken, bevor wir richtig reingehen. Denn Linus, heute, und mit heute meine ich an dem Tag, an dem diese Folge erscheint, es ist der 21. Januar. Was ist an diesem Tag? Was verbindest du damit?
Felix, ich verbinde damit, dass ich doch verboten habe, irgendwelche zeitlichen oder meteorologischen Verbindungen ins Jetzt zu verankern, damit es nicht so abgekämpft ist, wenn die Leute das später hören. Aber du meinst natürlich, die Dekade des Wassermannes beginnt oder wie ich gerne singe, The Age of Aquarius. Und das betrifft uns beide.
So, genau.
Du bist Wassermann, ich bin Wassermann, du bist so in dieser hinteren Dekade, wo es schon zu den etwas labilen Fischen geht, aber trotzdem, du kannst ihn noch Wassermann nennen, fair enough, Respekt dafür.
Linus hat's,
und natürlich alles Liebe für die Fische.
Ja, Linus hat es messerscharf analysiert und da möchte ich jetzt einfach das nochmal ganz kurz mal runterbrechen. Also das hier kommt am 21. Januar, dem Beginn von Wassermann raus. Wir beide sind Wassermänner und wir besprechen den kleinen Wassermann. Ich möchte mal ganz kurz 5 Sekunden Pause machen, dass die Zuhörenden vom Grimme-Institut vielleicht auf ihrem Formular ein bisschen Zeit haben, sich ein paar Notizen zu machen. Wir sind gleich wieder da. So.
Volkmann mit Vogel-V.
Genau. Der kleine Wassermann. Ein Hörspiel, das aus meiner frühesten Kindheit mir ein Begriff war. Ich habe es wirklich unglaublich lange nicht mehr gehört, aber habe natürlich vorher schon so ein bisschen geschaut. Manchmal denkt man ja, wow, das kennt bestimmt jeder und dann kennt es wieder keiner. Ne? Das kritisierst du ja immer. Aber hier würde ich sagen, ich sehe es auch an den Zahlen online, das hat ziemlich die Runde gemacht. Denn es ist ja nun mal auch ein Kinderbuchklassiker von Ottfried Preußler. Kennt man, ne? Hier, was fällt dir noch ein von Ottfried Preußler? Hast du was auf der Pfanne?
Nein, Felix. Ich und meine Familie haben nichts mit dem Werk von Ottfried Preußler zu tun. Wir sind keine Rassisten. Und ich bin mir nicht sicher, ob du ihn mit dieser Episode wirklich reinwaschen kannst. Die Diskussion, die um so problematische Stellen geführt wurden, in den 10er-Jahren ja schon, die wirst du auch nicht mehr zurückdrehen können.
Habe ich auch nicht vor. Ist mir ehrlich gesagt egal. Aber trotzdem ist ja richtig, dass er geschrieben hat. Der Räuber Hotzenplotz zum Beispiel, die kleine Hexe, was auch mal wieder neu verfilmt wurde und noch etliche andere Dinger. Über sein Werk und sein Wesen werden wir nachher noch mal reden. Du wirst dich noch wundern, was ich da alles zu erzählen habe. Aber das Ding hier hat er auch geschrieben und es ist, glaube ich, sein erstes Kinderbuch. mal von der Nazi-Literatur abgesehen, die er davor gemacht hat. Aber jetzt so in den in der BRD ist das sein erstes Kinderbuch. Und da gibt es, das sage ich nur vorweg, auch noch weitere Hörspielfassungen, neuere, die teilweise auch das gleiche Cover benutzen wie das hier. Da muss man ein bisschen aufpassen. Also wir meinen hier das Hörspiel von 1972 mit einer relativ klassischen Besetzung. Das findet sich auf YouTube. Auf Streamingdiensten ist nur das Neue, wenn ihr es euch anhören wollt. Kann ich das mal vorweg fragen? Hat es dir denn gefallen oder wie viel Rassismus hast du hier entdeckt?
Ich habe ja sogar Quellenstudien betrieben. Ich habe das Buch gelesen und auch aus den, zumindest in einer Fassung aus den 70er Jahren, wo man davon ausgehen kann, dass nichts beschönigt wurde, und kann dich beruhigen, Felix, es ist alles in Ordnung. Es kommen tatsächlich Sintize und Romja vor, was ja etwas ist, was in dem Werk von Ottfried Preußler immer auch mal angekreidet wird. Aber sie werden beschrieben von dem kleinen Wassermann, der aus dem Meer blickt und deshalb, weil er sie ja nicht kennt, sieht er nur Leute, die mit einem Haus umherfahren und einen komischen Hund haben. Mhm. Und er benennt sie nicht. Also das Z-Wort fällt nicht in diesem Buch und in dem Hörspiel sowieso nicht. Da gibt es die Szene auch nicht. Und deshalb kann ich sagen, es ist okay, Felix, wenn wir hier uns mal in das kalte Wasser werfen.
Ja. Ich lese mal den Klappentext vor. Mit dem Klappentext meine ich jetzt einen, der auf einer relativ klassischen Kassette drauf war, die auch bei Karussell erschienen ist dann später. Aber es gibt unterschiedliche Fassungen davon. Aber das ist der hier. Wassermänner können auf dem Grund eines Teiches zwischen Schilfhalmen ihr Haus haben. Dort wurde auch der kleine Wassermann geboren, der sich in der Welt zwischen Karpfen, Hechten und Fröschen behaupten muss. Was er da unten erlebt, ist spannend und aufregend erzählt. Dieses Buch von Ottfried Preußler ist mit einem Sonderpreis, in Klammern Jugendbuchpreis, ausgezeichnet worden. Fragt man sich auch, das ist so ein Klappentext, der richtet sich eher an die Eltern, oder?
Ja, ein bisschen seltsam, also ob einen das als Kind so anspitzt, dass man denkt, so, ach so, der hat so einen Preis bekommen. Na gut, dann Mutti, guck mal, könnte ich das, wo der Preis da gewonnen wurde, hören. Hast du eigentlich viel sowas gehört? Oder also wir haben uns ja kennengelernt über drei Fragezeichen und TKKG, also über die etwas älteren Sachen. Und ich kenne ja davor eigentlich nur Pumuckl und dann war ich schon bei TKKG. Hast du viel Märchen und so Sachen gehört?
Ich habe es ja schon mal in einer früheren Folge gesagt, bei mir war der Filter, was bei mir ins Haus reinkam, ja ziemlich deutlich mein Vater und sein Geschäftskontakt. Also der hat ja bei der Ariola war es, glaube ich, vielleicht habe ich beim letzten Mal was anderes erzählt, kannte der irgendwen und hat dann immer so Kinderschallplatten bekommen von denen. Und das, random, diese Sachen standen bei uns im Kinderzimmer. Also wenn der da Splatter-Horror-Hörspiele bekommen hätte, dann hätten die auch bei uns gestanden. Und das hier ist ja recht klassisch. Also den Räuber Hotzenplotz, den hatte ich auch auf LP. Das weiß ich noch. Ja.
Aber und hat dir der Klappentext was gesagt jetzt?
Na, er hat mir zumindest gesagt, dass Ottfried falsch geschrieben ist. Das ist schon auch, also wir haben das schon öfter gehabt, ne? Aber das finde ich schon hart. Also der Name hier, Ottfried Preußler, ist ja eh so ein ganz komischer Name. Und dann wird ja noch so schräg geschrieben, weil man erwartet ja zwei T bei Ottfried und es kommt nur eins. Es sieht so irre aus, dass man sich's eigentlich merken müsste, speziell wenn man da arbeitet. Und hier ist das falsch geschrieben in dem Text. Da denke ich echt so, wow, hoffentlich ist dafür jemand gefeuert worden. Denn ich finde, wegen eines Tippfehlers sollte man Leute entlassen. Punkt.
Selbstverständlich, wir sind immer noch in Deutschland. Aber spricht man dann auch anders? Würdest du dann auch Ottfried sagen? Nee, schon Ott. Also eigentlich ist es ja kein Doppel-T.
Also wenn wir Kurt Fethelke sagen, könnten wir eigentlich auch Ottfried sagen. Warum nicht? Hat's was Nordisches.
Achtung, Ottfried Preußler.
Warum nicht?
Ja, gut, aber ich will es ja auch nicht so albern machen. Wir haben ja auch einen Bildungsauftrag, ne? Stichwort Goethe-Institut, Grimme-Institut. lass uns doch nochmal zu den schlauen Sachen kommen. Also du musst irgendwas sagen.
Ja, ich könnte jetzt mal das Hörspiel zusammenfassen. Es geht auch unglaublich schnell. Wer das nicht kennt, es ist eine wirklich kindliche Geschichte, ich würde sagen für Kleinkinder eher angelegt. Und es geht eben um den kleinen Wassermann, der wird am Anfang geboren, darüber reden wir gleich nochmal. Und dann wächst er eben auf, naiv wie Kinder eben sind. Im Prinzip ist er ein Abziehbild von einem Kleinkind, das aber in einem Mühlenweiher, so ist die Formulierung, aufwächst, also so ein Teich, ich nehme an, so 50 mal 50 Meter stelle ich mir den jetzt vor. Und der weiß natürlich noch nichts von der Welt und in einer episodenhaften Erzählung, die, wie du ja schon angedeutet hast, im Buch dann noch etliche Kapriolen mehr schlägt, hier ist es jetzt so gekürzt, erlebt er relativ random so Abenteuer in Anführungszeichen. Und am Schluss endet das Buch damit, dass der Winter kommt und der See oder beziehungsweise der Weiher zufriert und alle sich schlafen legen in die Winterstarre, nehme ich mal an, ist damit gemeint. Ne? Aber im Prinzip ist jetzt keine, es sind so kleine Geschichten und es baut wenig aufeinander auf, aber es ist sehr, sehr schön inszeniert, finde ich.
Ja, das habe ich auch so erlebt. Das ist ein, ich kannte das nicht von früher und hatte auch schon wieder gedacht, so, oh Gott, jetzt kommt hier wieder so ein Kinderding, wie Felix mit seiner irgendwie Zwangsinfantilisierung von mir und unserem Publikum. Du lieber Gott. Aber ich finde, es ist sehr stimmungsvoll gemacht. Also ich finde es eine sehr liebevolle Inszenierung. Es ist ja auch viel, wird mit Sound gearbeitet, zwangsläufig, oder es bietet sich eben an, nicht wahr? Weil man eine Unterwasserwelt kann man ja schon irgendwie über Audio darstellen und irgendwie die Stimmen sind schön, es ist sehr schön erzählt. Du hast ja eben auch gesagt, es ist eigentlich so eine episodische Erzählweise. Von dem Buch sind nur so ein paar Episoden genommen worden. Also mir gefällt, dass es auch durchaus Zeit hat. Durch dieses Episodische passiert schon recht viel, aber es muss nicht eine Geschichte irgendwie durchgeprügelt werden. Deshalb sind auch mehr Details irgendwie drin. Und das ist ja das, was wir auch gerade bei vielleicht neueren drei Fragezeichen, TKKG und sonstigen Folgen auch immer mal bemängeln, dass so viel Raum für eine Story ist und so wenig Zeit, die auszuschmücken, so wenig Zeit, die Charaktere mal zu beschreiben und mal zu innezuhalten. Das hat es hier, also mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Also ich möchte mich bedanken, Felix, dass du das hier in mein trauriges Leben gebracht hast.
Das freut mich tatsächlich, weil ich auch über das Hörspiel nichts mehr wusste. Es ist zu lange her, dass ich gehört habe. Wenn das jetzt kompletter Scheiß gewesen wäre, dann hätten wir es auch besprochen, aber ich wusste es tatsächlich nicht mehr. Ich konnte mich an einzelne Passagen noch erinnern, aber ich habe das jetzt nicht präsent gehabt. Inhaltlich, was hier ganz toll ist, ist diese Tatsache, ich habe es eben schon beschrieben, durch diesen Weiher, das ist ja quasi für die Tiere, die da leben, eine komplette Welt und die ist auch aus der Sicht eines hörenden Kindes natürlich unglaublich klein. Also man stellt sich das so vor. Ich weiß das auch noch, wie ich mir das vorgestellt habe früher, ne? Und das sind nur ein paar Meter letztlich. Aber das ist für alle da drin, speziell für den kleinen Wassermann, ist das deren komplette Welt. Sie können nicht raus. Also der kleine Wassermann schon. Der ist ja so eine Art Fabelwesen. Aber die Fische, mit denen er da interagiert zum Beispiel, halt nicht. Und das ist dann auch für ein Kind, glaube ich, total toll, sich das vorzustellen, weil die eigene Welt ja auch so klein ist, ne? Als Kind sieht man ja irgendwie kaum auf dem Tisch, über den Tisch drüber und so. Und da wirkt ja alles noch so klein. Das ist eine ganz schöne Analogie eigentlich zum normalen Kinderdasein, finde ich. Und diese Stimmung, die du angesprochen hast, das kann man jetzt schon mal kurz abreißen. Wer bei unserem Podcast aufgepasst hat, wir hatten vor einigen Folgen ja die unendliche Geschichte besprochen. Und das hatte auch schon so was Entrücktes, Märchenhaftes und sehr, sehr Umarmendes, sag ich mal. Und das ist hier wieder der Fall und das ist kein Zufall, denn der Erzähler ist die gleiche Stimme, Harald Leibniz. Und auch der Musiker, der hier ziemlich sich in den Vordergrund dudelt, ist auch der gleiche, Frank Duval. Ne, der hat auch die Musik gemacht bei Unendliche Geschichte, deswegen hat mich das auch sofort daran erinnert so ein bisschen. Fand ich ganz schön.
Ach ja, das hattest du mir im Vorfeld auch gesagt. Die unendliche Geschichte habe ich jetzt das Hörspiel im Nachhinein nicht in so guter Erinnerung. Das fand ich, hat mir nicht so gut gefallen. Hier ist es ja noch mehr so Hörspiel, also sind mehr Stimmen und mehr Interaktion. Während die unendliche Geschichte, das war ja dann doch auch recht erzählergetrieben mit immer ein paar Passagen. Ja, das war scheiße. Nur mal kurz zusammenzufassen. Nein, hört euch nochmal unsere Folge über die unendliche Geschichte an. Da hatten wir auch Paula Irmschler zu Gast. Ne? Erschrecken sich die Leute bei Ausnahme der Rose, wo immer nur Männer reden, da plötzlich Paula. Das war gut damals.
Ja, und auch eine Parallele, über die wir gleich reden, weil ich mache so richtig heiß, weißt du, merkst schon, wie ich es wieder antease hier. Wir hatten doch das tolle Pferdetrauma. Kindheitstrauma, ich weiß, es ist ein Triggerwort, ich weiß das schon, dass ein Kindheitstrauma was anderes ist, als nur eine gruselige Stelle in einem Hörspiel zu hören. Ich weiß schon, was ein Kindheitstrauma ist, aber mir fällt ehrlich gesagt kein besseres Wort ein. Und diese beiden Hörspiele, die unendliche Geschichte und das hier, da muss man schon sagen, das kollektive Gefühl beim Hören war schon ziemlich übel. Deswegen finde ich das Wort nicht, also im umgangssprachlichen Sinne, nicht ganz falsch an der Stelle. Wir hatten das Pferd Artax, das da in den Sümpfen von Moria, nee, wie hieß es? Das ist ja der Ringe. Aber da, ne, Sümpfen der Traurigkeit, so hieß das, ist, dass da ertrunken ist. Und hier, da kommen wir gleich, das Neunauge. Auch eine Stelle, die vielen auf unangenehme Art und Weise im Gedächtnis hängen geblieben ist.
Ja, ich höre das sehr oft sagen. Also ein Neunauge. Auch ich habe immer nie gewusst, was du damit gemeint hast. Und jetzt bin ich ja jetzt auch neunaugenmäßig endlich im Bild und kann da auch mal meine 2 Cents dazu beitragen. Ja, 9 Cents wäre besser. So, ja. Aber da kommen wir noch hin. Da habe ich auch noch was zu bieten.
Das wird toll. Ja, jetzt erstmal 6 Stunden lang über Ottfried Preußler. Nee, also ich fange mal ganz banal an. Ja, ich habe es eben schon angeführt, viele Kinderbuchklassiker geschrieben, unglaublich viele Bücher verkauft. Und ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich nur mein Problem ist oder ob das auch anderen so ging. Ich war unfassbar erstaunt, als 2013 war es, glaube ich, in den Nachrichten vermeldet wurde, er ist gestorben. Weil ich dachte, der ist seit 60 Jahren tot. Für mich war Ottfried Preußler... Alle die Geschichten, die ich von dem kenne, haben sowas aus dem Kaiserreich. Ne? Also ich meine, guck dir mal irgendwie den Räuber Hotzenplotz an. Da haben die Polizisten ja auch auf den Bildern, die es dazu gibt, immer so diese Pickelhaube, hieß das ja. Das ist total 1890 oder 1860 oder so auf dem Dorf. Für mich war völlig klar, als ich das als Kind gehört habe, dass das schon vor tausenden Jahren geschrieben wurde. Dabei war das ganz neu alles. Also der Räuber Hotzenplotz ist irgendwie aus den 60ern, glaube ich, und ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. Ich dachte wirklich, der ist seit Ewigkeiten gestorben, weil die Welt so alt ist.
Ja, da muss ich dir leider recht geben, Felix. Also das ist eine sehr gute Beobachtung, finde ich. Ich dachte am Anfang, weil du den so weit nach hinten justierst, dass du ihn mit Ottfried Keller oder Ottfried Benn verwechselt hast. Aber es ist tatsächlich so, also ne, jeder hat ja auch dieses Cover, das Buchcover vielleicht von Räuber Hotzenplotz vor Augen. Also das ist echt so ein Land vor unserer Zeit. Und jetzt nicht so, dass man denkt, ach, das war die BRD in den 60ern mit diesem Schlapphut und so. Naja, aber umso schöner. Also im Endeffekt, es ist ja auch alles so ein bisschen märchenhaft und die Märchen leben ja auch davon, dass sie in einer anderen Zeit spielen, vermutlich eher auch einer vergangenen.
Ja. Du hast schon angerissen, Ottfried Preußler. Ich bin da ehrlich gesagt in diesem Diskurs nicht so ganz drin, aber ich habe das schon im Hinterkopf gehabt, ist jetzt nicht ganz unumstritten. Er ist letztlich auch ein Kind des Nationalsozialismus, das meine ich jetzt nicht im Sinne von, er ist Nazi gewesen, ein Stück weit wohl auch, aber er ist in dieser Zeit geboren, hat sich früh freiwillig zur Wehrmacht gemeldet, da ist er jetzt nicht der Einzige, hat eine kleinere Karriere auch gemacht, also so ganz verweigert hat er sich dem Apparat wohl nicht, hat aber vor allem auch, das ist irgendwie eine längere Zeit wohl eher unbekannt gewesen, auch vereinzelt schon Jugendbücher geschrieben während des Nationalsozialismus, die auch die nationalsozialistische Ideologie widerspiegeln. Also nicht ganz unumstritten. Was hast du da noch irgendwie gefunden? Du hast doch eben schon gesagt, dass du dich damit so ein bisschen auseinandergesetzt hättest.
Nee, also für mich ist Ottfried Preußler schon ein ziemlicher Kampfbegriff in den 10er Jahren gewesen, weil da kam ja im Zuge seines Todes ging es ja darum, dass in seinen Geschichten halt eben das Z-Wort fällt und ja doch auch irgendwelche internalisierten Rassismen und so drin sind, die dann das N-Wort, glaube ich, auch eben auch bei der kleinen Hexe, und dass das dann irgendwie neu aufgelegt wurde. Dann wurden diese Bücher davon dann umgeschrieben, das wurde rausgenommen. Und dann gab es ja diesen großen, wie immer, gesellschaftlichen Backlash, dass dann irgendwelche Leute sagen, nein, so gehört das aber. Und das, jetzt nehmt ihr mir meine Jugend weg, wenn jetzt diese Bücher in der Revision erscheinen. Und dieser ganze Diskurs, den wir jetzt immer noch haben, hat sich meiner Meinung nach so im Mainstream über sein Werk erzählt, so vor bisschen weniger als 10 mhm. Jahren. Also deshalb ist der für mich so dahingehend so auffällig. Also ich will das jetzt auch nicht, so bewerten, dass ich jetzt sage, es ist total schlimm, aber ich finde, eine Neubearbeitung macht natürlich Sinn, aber eben weil das da dann so sichtbar wurde, ist da so viel mit in Verbindung zu bringen, was dann auch diesen Kulturkampf so hässlich hat werden lassen.
Ja, das habe ich zu wenig mitgekriegt zu der Zeit, muss ich sagen. Habe ich vielleicht nicht gut genug aufgepasst, aber ich hatte das auch alles gelesen, dass es da durchaus auch schwierige Stellen gibt. Ich habe auch ehrlich gesagt die Bücher nicht alle gelesen. Von Ottfried Preußler, auch als Kind schon nicht. Was am Rande, also das erwähne ich jetzt wirklich mehr so, als würden wir jetzt privat reden. Eigentlich hat das in diesem Podcast nicht viel zu tun, aber ich habe kurz ein bisschen schlucken müssen, ehrlich gesagt, als ich las bei Wikipedia, dass er in russische Kriegsgefangenschaft geriet, als er in der Ostfront war, weil er bei der gleichen Schlacht da irgendwie dann sein Ende fand im Krieg und eben dann nach Sibirien, glaube ich, verschleppt wurde, in der auch mein Opa vermisst wurde. Da gibt es so ein paar Parallelen, die ich da gelesen hatte. Ne? Mein Opa hatte auch hier Malaria und so schon, wurde immer wieder an die Front geschickt und wieder zu Hause und wieder an die Front. Und Ottfried Preußler auch, Malaria, Typhus. Und der hat es offensichtlich geschafft. Und mein Opa nicht. Das ist jetzt nicht so ein Riesenzufall, weil das war eine ganz entscheidende Schlacht für den Zweiten Weltkrieg. Das war nach Stalingrad. Und zwar war das diese eine von diesen Kesselschlachten im heutigen, ich glaube, das ist so Bereich Rumänien, Republik Moldau heißt das ja jetzt. Und da sind irgendwie Hunderttausende umgekommen, ganz viele Rumänen, Russen, Deutsche. Also wirklich ekelhaft, schrecklich alles. Und das nur ganz am Rande, weil ich war ja, wie du weißt, vor einigen Jahren da und habe mir das da angeschaut.
Ja, das fand ich auch ganz schön, weil man lernt sich ja nicht so kennen. Die ganze Zeit sind wir irgendwie in der Kneipe oder es geht um Kulturprodukte und man hat so eine Ahnung, wie der andere zu seinen Eltern steht. Man hat ja immer so ein bisschen schwierige Verhältnisse auch zu seinen Eltern. Und das ist ja schön, wenn man mit FreundInnen darüber auch sprechen kann. Und ich fand es ja ganz berührend, dass ihr da so eine große Fahrt gemacht habt mit der ganzen Familie, als klar war, es gibt irgendwie, was weiß ich, so einen Soldatenfriedhof oder irgendwelche Gedenkmöglichkeiten. Also, dass man irgendwie halt einen Ort hat, wo man hin kann.
Ja, also um das jetzt, weil die Leute verstehen das vielleicht sonst nicht. Also, ne, der ist dann offensichtlich gefallen, mein Opa, und mein Vater hat ihn entsprechend nicht bewusst kennengelernt. Und er hatte eben den Wunsch, nach 70 Jahren sich dann nochmal symbolisch zu verabschieden und wollte eben in die Gegend fahren und sich das mal anschauen, wo der eben irgendwie vermisst wurde dann. Und das war schon recht bewegend tatsächlich, hätte ich nicht gedacht, weil man halt sieht, im Kleinen, sag ich mal, was so ein Kriegsereignis dann nach Jahrzehnten noch mit Menschen macht. Ne? Wie viele gestorben sind, aber wie viele Millionen Menschen da immer noch praktisch mit zu tun haben emotional. Das ist schon, war sehr bewegend und sehr schrecklich, was man da auch sich alles angucken konnte. Na gut, das nur nebenbei. Ottfried Preußler kam dann zurück nach Deutschland und hat dann, glaube ich, nach München gezogen oder in die Gegend und hat dann praktisch seine Kinderbuchkarriere in der BRD losgetreten. Und, wie ich schon erwähnte, ein paar Millionen, habe ich, glaube ich, gesagt, 50 Millionen Bücher verkauft. Linus, meinst du schaffst das auch noch? Oder wir beide zusammen? Jeder nur die Hälfte.
Wir haben ja von dem Ventilverlag, wo wir beide schon Bücher veröffentlicht haben, noch, ich glaube, dieses und letztes Jahr keine Abrechnung
Stimmt,
bekommen.
Ja.
Na, so toi, 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 vielleicht hat es sich ja jetzt zu unseren Gunsten gewandelt.
So, Linus, jetzt gehen wir mal in das Hörspiel rein. Genug über Krieg gesprochen. Und das sag ich, weißt du? Also selbst mir reicht es jetzt schon. Lass doch mal hier über diesen tollen Mühlenweiher reden. Fangen wir doch mal vorne an. Es ist eigentlich direkt ein Highlight. Also selbst wer sich für das Hörspiel nicht interessiert, sollte bei YouTube die ersten paar Minuten hören. Da ist schon eine Szene, da habe ich direkt schallend gelacht. Sollen wir es mal eben kurz anmachen?
Was? Das Dritte Reich ist jetzt wirklich schon vorbei, Felix? Bist du es?
In der echten Welt ist noch nicht vorbei. Da fängt es gerade erst wieder an. Aber hier im Podcast soll es jetzt mal vorbei sein. Ja, ich bin's.
Okay.
Und zwar, genau, wir hören mal kurz die Stelle, und zwar der Vater kommt von der Arbeit, vermute ich, es wird nicht so ganz erklärt, kommt nach Hause und kriegt eine doch recht ungewöhnliche Nachricht, die ihn aber auch erfreut.
Heute musst du ganz leise sein. Wir haben nämlich einen kleinen Jungen bekommen.
Oh, was du nicht sagst. Einen richtigen kleinen Jungen?
Ja, einen richtigen kleinen Wassermann.
Oh, den muss ich mir gleich mal ansehen.
Aber bitte zieh dir die Stiefel aus und sei leise, wenn du hineingehst. Ich glaube, er schläft noch.
Es gibt mehrere Interpretationsmöglichkeiten, was da passiert ist. Also unbefleckte Empfängnis ist halt eine, dann hätte es quasi so was Biblisches, dass der Vater nicht weiß, dass seine Frau schwanger war. Oder was ich auch dachte, vielleicht sind Wassermänner, Wasserfrauen ja auch so eine Art, weißt du, wie so, wie heißen denn diese, nicht so Kaulquappen, aber so Amphibien oder so, die dann halt innerhalb von einem Tag ein Kind zur Welt bringen. Vielleicht haben sie morgens miteinander geschlafen, erst zur Arbeit gegangen und dann ist sie schwanger gewesen und jetzt ist das Kind schon da.
Ja, sie hatten Sex und dann hat sie geleicht mit AI und das war dann vielleicht hinterm Haus und so und ist dann so gewachsen und plötzlich so hoch. Ah, guck mal, da steht ja jemand. Aber ich fand es natürlich auch sehr schön. Vielleicht wollte er ja auch aus Höflichkeit, irgendwie hat er gedacht, sie ist nicht schwanger und wollte es nicht wahrhaben, hat es ihr nicht gesagt und dann war aber doch was.
Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich dachte auch, also der erste Gedanke war schon, es vergleicht sich so ein bisschen mit der christlichen Mythologie. Das hätte ich auch einen geilen, so einen richtigen Bold Move gefunden für so ein Kinderbuch. Hey, ist da nicht total die Jesusgeschichte mit drin? Wie blasphemisch.
Ja, ich fand es aber auch wirklich schön, gerade am Anfang, nicht wahr? Das ist ja noch das nackte Exposé da mitten im Wasser, dass dieses Kind dann da ist und es wird sich ja so gefreut. Also man sagt ja auch, wie wichtig das eben ist, auch für Kinder, die sich jetzt an diese Zeit vielleicht noch nicht bewusst erinnern, aber zu spüren, dass man so willkommen ist. Und also das finde ich da wirklich sehr berührend, also wie die dieses Kind da so abfeiern, ohne dass man jetzt denkt, naja, es ist irgendwie so ein bisschen grell, jetzt das Hörspiel versucht das jetzt alles so zusammen zu drängen, sondern es ist so eine richtige Freude über dieses Kind. Ach, das hat mir gefallen.
Ja, es ist halt eine sehr überraschte Freude. Wenn du 9 Monate Zeit hast, dich mit dem Gedanken abzufinden, dann freust du dich vielleicht nicht so sehr, weil du weißt ja irgendwie schon, was passiert. Aber wenn du nach Hause kommst, ich weiß nicht, ob es dir schon mal so gegangen ist, du kommst abends nach Hause, erfährst, du hast ein Kind, bestimmt spannend auch.
Ja, aber ich glaube nicht, dass man so überrascht dann erfreut wäre. Also, für mich wäre es ehrlich gesagt jetzt schwer, wenn jetzt plötzlich ein Kind da wäre und dann würde ich jetzt auch eher denken, so, ich bin nicht vorbereitet. Man ist ja in 9 Monaten schon nicht vorbereitet auf ein Kind. Jetzt so von einem zum anderen Tag stelle ich es mir sehr schwer vor und umso mehr möchte ich es diesen Eltern anrechnen, dass ihr schönes, grünhaariges Kind zur Welt gekommen ist.
Ja.
Ich hatte auch mal was mit einer grünhaarigen Person, mit grünen Dreads.
Mit grünen Dreads, das ist aber, Gottes Willen, also das ist aber, das kann man auch, kannst du auch nicht wiederholen, oder?
Nee.
Ich habe lange niemanden mehr gesehen mit grünen Haaren.
Es ist auch schon ein bisschen her, also es hatte kein gutes Ende genommen und es war auch eher eine Affäre und also ganz, da müssen wir mal einen eigenen Podcast drüber machen, also ich hab's nicht so gut hingekriegt. Mhm. Aber es soll nicht über Sexualität wieder gehen, sondern wir sind noch unter Wasser, Felix.
Und zwar ums Essen soll es doch gehen, oder nicht?
Absolut, genau. Wir hatten ja gerade schon Kohl und Pizza. Und was gibt es denn hier, Felix? Wenn die diese große Party machen, das Kind, ne, das grünhaarige Kind ist plötzlich da. Super, wir machen ein Fest für 27 Verwandte. Und es ist auch, die Zahl scheint auch wichtig zu sein. Du weißt ja, wir haben ja auch diesen numerologischen Podcast hier. Mhm. Also so ein bisschen abergläubisch und natürlich ungerade Zahlen. Ich glaube, bei Banketten ist das gar nicht so gerne gesehen, aber ich habe mich auch gefreut, dass es 27 Leute sein mussten und die kriegen Essen.
Ja, da gibt es ein schönes Menü, da hören wir doch mal rein.
Die Wassermannfrau stellte den Gästen zuerst eine Suppe aus Wasserlinsen auf den Tisch. Dann ein Gericht von gebratenen Fischeiern mit gerösteten Algen. Dazu gab es einen Salat aus eingelegter Brunnenkresse und kleingehackten Dotterblumenstängeln. Und wer dann immer noch nicht satt war, für den brachte sie zum Schluss noch eine ganze Schüssel gedünsteten Froschlaich mit eingesalzenen Wasserflöhen. Ja, ja, es war eben nicht wie bei armen Leuten.
Lecker.
Ja, ist so ein Vorgriff auf das Dschungelcamp, oder? Also damals war das bestimmt noch irgendwie geiler, wenn man dann sowas hört, so sortierte Wasserflöhe und so Sachen, die man offensichtlich nicht essen würde, wenn man an Land lebt, wie wir Menschen. Und dann so ein bisschen angewidert ist. Aber ne, wir leben in der Zeit eben von Dschungelcamp. Man kann es ja nicht, kann's ja nicht wettmachen, wo die Leute Kuhpisse trinken und gebratenes Arschloch essen. Also ich muss sagen, dass ich das so, als ich das gehört habe, dachte ich so lame. Ne, da, also da hätten sie ein bisschen tiefer bohren müssen auf dem Meeresgrund, dass ich mich da geschockiert hätte. Aber ich glaube, es soll so ein bisschen ein Sense of Wonder mindestens sein.
Ja, das macht das Hörspiel ja ständig, dass das ist eigentlich ganz, ganz kreativ und schön gemacht, dass so Sachen, die man so halb aus der normalen menschlichen Welt kennt, so auf Unterwasser umgedeutet werden, ne? Quasi mit deren Mitteln. Es gibt auch so Wort, so Redewendungen, die dann umgemünzt werden. Er kommt ja später zum Beispiel nach Hause und hat trockene Füße und muss deswegen ins Bett, weil er krank ist, ne? Nicht nasse Füße, wo man sich erkältet, sondern er hat trockene Füße, weil er zu lange oben war. Und das kommt ständig. Das ist eigentlich wirklich sehr, sehr schön gemacht und erstaunlich kreativ. Also das habe ich bei Räuber Hotzenplotz hier, nimm das. Das habe ich da nie gehört, sowas. Das ist hier viel schöner gelöst.
Ja, er hat zum Beispiel auch einen Ausruf der Vater wie zum Hecht.
Ja.
Also wie zur Hölle oder was zum Himmel. Also, und dann sagt er wie zum Hecht. Mhm. Sehr schön. Ja, ist so ein bisschen auch wie bei den Familie Feuerstein oder so, ja. Wo ja auch so das ganz normale Leben, aber dann so runtergebrochen wird auf das so analog mit Dinosauriern, der Geschirrspüler funktioniert. Und das ist hier dann eben so unter Wasser.
Und was ja auch toll ist, das sieht man ja auch an diesem Fest, das da eingeführt wird. Ich meine, man braucht da jetzt nicht alle erwähnten Personen noch, um die Geschichte zu verstehen. Viele tauchen gar nicht mehr auf, aber es ist quasi eine Gemeinschaft, eine Teichgemeinschaft, die sehr solidarisch ist. Also man hat nicht das Gefühl, als würde da jemand außen stehen, auch wenn nachher noch jemand kommt, der nicht Teil dieser Gesellschaft ist. Aber wirklich sehr schön erzählt auch, wie die dann so unterschiedlich sind, unterschiedlich groß, sich unterschiedlich bewegen und so weiter.
Sehr gut gelöst. Der Moormann kommt noch, der Brunnenmann. Was mir nicht gefällt, ist, dass es natürlich sehr patriarchalisch noch aufgebaut ist, dass die Familienkonstrukte, es wird von Wassermännern und ihren Frauen immer geredet, wenn von dieser Festgesellschaft die Rede ist. Und das ist ja schon bescheuert. Und es wird niemals Wasserfrauen gesagt. Es wird tatsächlich an einer Stelle wird gesagt, die Wassermannfrau.
Ja.
Also original, okay, why not, ne? Wie Bankkaufmannfrau würde man heute auch nicht sagen.
Ja, ich vermute. Also inhaltlich muss ich jetzt nicht verteidigen, aber ich vermute, weil halt Wassermann tatsächlich so ein etablierter Begriff auch damals schon war durch das Sternzeichen, dass das quasi so drin sitzt schon im Sprachgebrauch und dass man da gar nicht auf die Idee kommt, dass es ja anders heißen müsste. Das ist, glaube ich, so eine Gewöhnungssache und ich glaube nicht, dass Ottfried Preußler da patriarchalische Strukturen in Frage gestellt hat in seinen Werken. Das ist mir noch nicht begegnet.
Nein, das muss er auch nicht, ne? Also wie gesagt, ich finde es wichtig, das mit dem heutigen Blick zu betrachten. Das macht mir auch Spaß, hier dann mit dir zu gucken, so wo wäre man gerne und gleicht das mit solchen Hörspielen von Anno dazu mal ab. Aber also dass jetzt hier die Frau natürlich gefragt ist, das Essen zu berichten, wenn da alle kommen und der Mann den Gastgeber gibt, da würde ich jetzt auch nicht sagen, jetzt bin ich raus, Felix, du Arschloch. Ich habe schon wieder Arschloch gesagt. Was für eine Folge.
Schön.
Ich habe, glaube ich, das letzte Mal meinen 18. Geburtstag gefeiert.
Ja, ich feiere auch nicht
das Grundgesetz, als das Grundgesetz eingeführt wurde. Ja. Ich war bei dir auch nie eingeladen, obwohl ich habe schon oft gesehen hinter deinem Vorhängen und so, dass da so Lichtblitze waren. Ich glaube, da waren Partys, ich war aber nicht dabei.
Gut, dann kann ich ja jetzt sagen, ich feiere wirklich jedes Mal meinen Geburtstag und ich liebe Familienfeiern, aber ich lade Linus einfach nicht ein. Deswegen habe ich jetzt vorhin gelogen, dass er es nicht merkt. Aber wenn er es eh schon weiß, ich finde es richtig geil. Was ich auch geil finde, diese Unterwasserwelt, akustisch, du hast es eben schon angerissen. Ich würde gerne noch mal eine Stelle zeigen, dass das mal irgendwie klar wird.
Wirst du wohl hier bleiben?
Fang mich doch.
Na sowas. Jetzt ist mir der Bengel entwischt. Ach, es ist leichter, einen Sack Wasserflöhe zu hüten, als einen kleinen Jungen.
Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich?
Eigentlich müsste ja das ganze Hörspiel so klingen wie, weißt schon, diese Senkelbandschleife bei den drei Fragezeichen, wenn Peter wieder tauchen geht, wo du dann so blub, blub, blub hörst, ne? Und du hörst so was Dumpfes irgendwie. Aber hier gibt's ja richtig Räume. Also das Wassermannhaus unter Wasser hat ja natürlichen Raumhall. Das finde ich so lustig, weil wenn dann jemand reinkommt, dann macht der richtig so Schrittgeräusche, so Platschen. was natürlich nur jemand machen würde, der das über Wasser macht. Aber es ist ja nicht lösbar und du kannst ja nicht die ganze Zeit jetzt 50 Minuten unter so einer Glocke senden. Deswegen, ich finde das eigentlich ganz schön. Und da ist mir auch aufgefallen, das ist auch ein Phänomen, mit dem SpongeBob immer spielt. Akustisch und auch überhaupt diese Welt, ne, die dann auch ja unter Wasser ist, aber alles, was da passiert, ist über Wasser. Ne? Die Schwerkraft ist irgendwie ähnlich und ne? Das ist ja auch immer so ein Fake unter Wasser. Das finde ich eigentlich ganz schön.
Ich finde, das hast du eigentlich schon perfekt erklärt. Also ich hätte gerne glänzen wollen und gesagt eben plätschern. Ne? Das ist ja auch onomatopoetisch. Man hört ja einen Hall und das ist ja hier nicht. Also hier müsste es blubbern oder rauschen. Das tut es nicht. Aber na gut, man will es dem Hörspiel nicht verdenken, weil auch diese Wassersounds, die es ja konstant hat, die sind ja schon sehr prägend und das könnte auch schnell nerven, wenn man das irgendwie authentischer macht, ja. Und es gluckert dann so, dann hast du dann vielleicht den authentischeren Sound, aber es klingt scheiße zum Hören und insofern finde ich es ganz, ganz gut gelöst. Ne? Man hört halt Wasser, das muss reichen.
Ja.
Ja, aber ansonsten, es ist ja alles sehr recht antiquarisch, haben wir ja schon gesagt. Der Felix denkt, es spielt im letzten Jahrhundert. Aber mir ist aufgefallen, dass so ein doch sehr aktuelles Thema immer wieder auftaucht hier. Und zwar, Achtung, Angeln ist Mord. Mhm. Das ist ja irgendwas, ne? Also ich kenne so ein bisschen die Tierbefreiungsszene und da... Ja, da ist Angeln immer so ein bisschen nach hinten, kippt so ein bisschen nach hinten, weil Angeln, ne, das ist so analoger Mental Health und alle finden das auch so ein bisschen, ist ja auch schön, wenn gerade eben auch Männer, ne, irgendwie befriedet sind, da mit ihrer, da am Wasser sitzen und nichts kaputt machen. Und das hat natürlich eine ganz andere Dynamik als der Jäger auf dem Hochsitz, ne, an dem man sägen möchte. Aber trotzdem, also ich war damals auch, ich habe auch Angeln immer doof gefunden. Also ich habe mich auch mit Leuten tatsächlich über das Angeln verkracht. Also no offense, wir haben eine sehr treue Hörerin, Anna aus Leipzig, Grüße. Die hat geschrieben, sie angelt auch gerne. Ich würde es heute auch nicht mehr ganz so brachial dagegen sprechen. Aber also Angeln war mir irgendwie, ich meine, was ist das denn so? Man findet zu sich und tötet dabei irgendwie doch ein paar Tiere. Also was ist das denn für ein Mental Health, Freunde? Wie ja. Stehst du zum Angeln, Felix?
Du, ich habe das mal, in einem Norwegen-Urlaub gemacht und da brauchte man, glaube ich, keinen Angelschein. Meine ich. Ich hatte jemanden dabei, der hat, dem gehörte die Angel, der hatte auch einen Angelschein in Deutschland, der wusste, wie es geht. Ich habe mich dann quasi daneben gestellt und fand das auch tatsächlich entspannend, bis zu dem Punkt, wo dann halt so eine riesige Makrele angebissen hatte und ich dann nicht wusste, was ich machen soll. Und wenn man dann da mit Töten und so konfrontiert ist und nicht weiß, was man macht, dann, also das fand ich dann im Nachhinein nicht mehr so gut. Ist jetzt nicht mein Hobby geworden dadurch. Ich war so ein bisschen geschockt, ich war etwas naiv, bin ich daran gegangen.
Ja, süß. Oh, Felix, du bist aber auch wirklich, du bist ja einfach auch ein empathischer Typ. Also ja. Ich finde, man kann ja gern Stock ins Wasser hangeln und halten und da 3 Stunden sitzen. Also wenn es nicht gegen die Tiere geht, ist es ja sicherlich eine schöne Betätigung, würde ich auch gerne machen. Ich habe mich mit den Milzbrandidioten, mit dem habe ich mich überworfen. Der Milzbrandidiot, das ist eine legendäre Figur aus Köln. Der hat zu Zeiten nach 9/11, als die Bedrohung war, das erzähle ich einfach noch.
Ja, ich lache nicht wegen dir, ich lache wegen der Geschichte. Es ist, die 10 Minuten lohnt sich jetzt mal, ja.
Ja, also nach 9/11 gab es noch weitere Bedrohungen durch eben den Terror von den Islamisten damals. Ja, no front. Und
ach so.
Nein. Nee, ihr versteht schon. Und zwar zum Beispiel auch, dass an irgendwelche offiziellen Stellen wurden dann Milzbranderreger geschickt. Und das war natürlich auch ist eine sehr perfide Form von Terrorismus, weil es ist sehr leicht zu machen. Also wenn man an solche gefährlichen Dinge kommt, aber man kann es ja nicht nachweisen, irgendwer schmeißt das da ein. Und dann hatten so 2 Betrunkene aus Köln dann mal die Idee, weil sie irgendwie nicht arbeiten wollten oder so, da wo sie gearbeitet haben, an die Scheibenwischer der parkenden Autos haben sie dann einfach leere Briefumschläge gemacht und draufgeschrieben Milzbrand. Und als sie dann am nächsten Tag zur Arbeit gegangen sind, war die ganze Straße abgesperrt und es wurden eben von mit schwerem Gerät mussten dann diese Sachen entfernt werden. Und dann sind sie auch irgendwie aufgeflogen. Also ich weiß nicht, ob sie sich gestellt hatten oder so. Und ja, und sahen sich dann einer sehr großen Regressforderung entgegen. Mhm. Und hatten dann der örtlichen Bild-Zeitung, das heißt der Express in Köln, dann irgendwie wollten sie da aufklärerisch tätig werden. Die hatten sie bedrängt. Und dann hieß es so, dass sie auf der letzten Seite können sie irgendwie das so klarstellen. Und am nächsten Tag waren sie auf der Titelseite unter dem mit Foto und wurden die Milzbrand-Idioten von Köln genannt. Und that stuck an diesen beiden. Ich glaube, ihre Gesichter waren vielleicht unkenntlich gemacht, aber wer sie kannte, nannte sie dann so.
Ja, da hat ein guter Freund von uns, glaube ich, damals ein Praktikum gemacht und der sagte dann irgendwann so, meine Chefs oder mein Chef, ich weiß nicht, ob das beide waren, mein Chef ist nicht zur Arbeit gekommen, der ist irgendwie bei der Polizei jetzt. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll in meinem Praktikum. So habe ich das erfahren. Witzige Geschichte, habe ich lange nicht mehr dran gedacht. Die Milzbrand.
Ja, cooler Typ. Der eine hat auch eine recht legendäre Kneipe in Köln. Kann ich den Namen sagen?
Du kannst nee, lass mal. Das schneiden wir raus.
Das schneiden wir schon vorher raus. Und mit dem habe ich mich dann überworfen, weil er dauernd irgendwelche Fotos von sich mit seiner Anglerausrüstung gepostet hat. Dabei hätte ich an dem nochmal dranbleiben sollen. Wer weiß, was er noch für einen Scheiß gebaut hätte, der vielleicht auch ähnlich unterhaltsam geworden wäre. Aber Felix, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ne? Ich denke, es ist immer noch alles sehr linear, aber ich kam jetzt so rein mit Angeln ist Mord. Mhm. Wir müssen vielleicht nochmal ganz kurz klären, was das überhaupt für eine Szene ist. Es ist ja fast so ein bisschen das Highlight der Geschichte. Wie kommt's überhaupt zum Angeln? Erzähl du doch mal.
Der Karpfen-Cyprinus. Das ist ein Wort, das ich tatsächlich dann sofort wieder im Kopf hatte. Der Karpfen-Cyprinus, unglaublich gutes Wording. Mit dem ist der kleine Wassermann ein bisschen befreundet und irgendwann trifft er ihn wieder und er ist so schlecht gelaunt, also der Karpfen, und sagt, da ist dieser Angler oben. Ne? Weil sie gucken ja manchmal aus dem Wasser, selbst der Karpfen guckt ja manchmal aus dem Wasser und sieht dann eben, wie seine Landsleute, wollte ich schon sagen, also wie seine Fischkollegen da reihenweise gefangen werden und prägt dann halt eben hier diesen Ausruf. Deswegen ist es natürlich, weil das könnte jetzt so geklungen haben, ist das natürlich nicht von Ottfried Preußler so ein Tierschutzding, sondern er hat sich nur sehr clever in diese Rolle reingedacht. Das sagt ja kein Mensch, sondern sagt ein Fisch. Natürlich ist das dann für ihn Mord. Ne? Dieser Perspektivwechsel ist ja eigentlich dann relativ logisch. Und der kleine Wassermann hängt dann da diesen ganzen Plunder, den er vorher gesammelt hat, so einen alten Schuh und irgendwelche Bierflaschen, wie auch immer er das schafft, hängt er dann an den Angelhaken, sodass der dann die ganze Zeit da nur so Schrott rauszieht. Und dann auch schreiend davonläuft später.
Genau, eine irgendwie sehr schöne Szene. Ne? Man ist ja, selbst wenn man Fisch isst oder so, also auch wenn man ein Kind ist, denke ich, sollte man schon das lernen, dass man so ein bisschen auch für den Underdog hält, sich für die einsetzt, die Hilfe brauchen. Und in dem Fall halt die Fische, weil sie da anbeißen und immer rausgezogen werden. Und dann freut man sich natürlich, dass es dem kleinen Wassermann gelingt, da den Spieß umzudrehen und den bösen Typen mit der Angel zu vertreiben. Uns wird dann ja auch noch zugleich, ne, apropos Tierschutz, es wird schon deutlich, dass es kein ganzheitliches, vegetarisches, veganes Weltbild ist, was Ottfried Preußler uns hier präsentiert. Denn der Angler verliert dann seine Regenwurmdose und die nimmt der kleine Wassermann dann auf und verabreicht sie dann dem Karpfen Cyprinus. Und es gibt also doch Tiere, die gegessen werden, wo es dann scheinbar wieder okay ist. Na, ist ja alt Moraldiskurs, ne? Ist der Regenwurm jetzt irgendwie schützenswerter als, nie weniger schützenswert als der Karpfen. Zum Glück müssen wir das hier nicht klären. Wer es wissen will, schreibt mir eine Nachricht. Ich kann da so eine Rangliste machen von der Wertigkeit von Tieren und Organismen bis runter zur Milbe.
Sehr gut.
Aber no, kein Spoiler. Ausnahme der rose@gmx.de. Könnt ihr ein PDF anfordern.
Ja, was hier auch so ein bisschen über allem steht, ist ja so Vaterschaft. Es ist sehr auffällig an diesem Hörspiel, dass am Anfang die Mutter hat da so eine Sprechrolle. Sie kommt zwischendrin auch ein paar Mal, stimmt schon. Aber im Prinzip, sobald das Kind auf der Welt ist, übernimmt der Vater. Macht die ganzen geilen Sachen mit dem Kind. Ne? Zum ersten Mal rausschwimmen, zum ersten Mal irgendwie an die Oberfläche gehen und rausgucken und erklärt ihm quasi die Welt, dass die Mutter ziemlich draußen. Die kommt erst dann ganz am Ende dann wieder so richtig emotional in das Bewusstsein vom kleinen Wassermann, als er sich ins Bett legt in der letzten Szene. Da denkt er am Schluss, hört er nochmal die Stimme von der Mutter und freut sich, dass sie da ist und freut sich, ihre Stimme zu hören, weil er hat sie auch ganz schön wenig gehört in diesem ganzen Hörspiel.
Das muss dir doch als Vater ganz gut reingelaufen sein. Also ich habe dich ja auch über die Jahre so begleitet und du bist ja sehr gewachsen in dieser Rolle. Und ich habe tatsächlich bei dem Hörspiel viel an dich gedacht. Also dass du das, habe ich mir vorgestellt, wie der kleine Felix das gehört hat. Da warst du noch der kleine Wassermann. Und in dem Hörspiel ist es ja auch sehr prototypisch, sehr schön, dass der Vater Wassermann durch das Kind die Sachen eben wiedererlebt. Du hast ja eben auch gesagt. Und sich daran nochmal so erfreuen kann. Also ist das irgendwas, was du jetzt anders gehört hast, tatsächlich durch diesen Rollenswitch? Oder habe ich dir das jetzt in den Mund gelegt und das ist alles für dich Jacke wie Hose, du fühlst immer gleich?
Natürlich habe ich das alles anders gehört, aber also ich bin da eher argwöhnisch an der Stelle, weil es natürlich sehr stark repräsentiert, wie Männer grundsätzlich oder Väter grundsätzlich häufig zumindest auftreten, dass sie quasi dann unter anderem, weil sie normalerweise noch mehr arbeiten als die Mütter, dann am Wochenende beispielsweise dann so die schönen Sachen machen mit den Kindern. Ne? Also man hört ihn hier ja selten irgendwie anstrengende Care-Arbeit machen. Kommt es überhaupt einmal vor, dass der Vater irgendwas, nee, das Kind kommt nach Hause, ist krank, weil es trockene Füße hat, da ist die Mutter da, der kümmert sich die Mutter und der Vater kommt dann nur und sagt, wird schon nicht so schlimm sein. Ne? Also selbst da ist er nicht in Charge und muss sich mal eben Sorgen machen, sondern der Vater kommt da relativ elegant immer, hat wenig Stress mit dem Kleinen, kann ihm die ganzen geilen Sachen zeigen, das darf die Mutter alles nicht machen, die putzt dann wahrscheinlich in der Zeit. Das finde ich eher verdächtig, als dass ich es irgendwie schön finde. Also das spiegelt nicht wieder, wie ich zum Beispiel als Vater jetzt bin, glaube ich.
Felix, dir fliegen die Herzen zu für diese Aussage, von mir, aber auch von unseren HörerInnen.
Nee, das wollte ich damit nicht erreichen, aber ich bin total argwöhnisch immer, was Väter und Erziehungsarbeit und so weiter anbelangt. Ich finde so vieles immer noch wahnsinnig rückständig und hier blitzt das auch durch und das heißt nicht, dass ich da immer alles besser mache, aber es fällt mir zumindest sehr stark auf.
Nee, aber ich finde es ja auch wichtig, dass man das dann zumindest erstmal auch hinterfragen kann. Und es gibt ja, gerade auch wenn es um eigene Rollen geht, Rollenbilder, wie man selber damit umgeht, dann ist ja die Gefahr, dass wenn man sich dem so aussetzt, dass man dann vielleicht selber sich kritisieren muss oder sagen muss, ach, ich habe das jetzt auch nicht so toll gemacht und deshalb sparen sich das ja die Leute und gucken da nicht hin und leben in irgendwelchen Schemen und da passiert dann auch nichts. Also man muss ja auch dann da auch mal selber bei sich gucken und ich finde es auch tatsächlich, dass dieser Vater hier so dieses männliche Prinzip verkörpert, der Initiation, die Mutter eben das Caring, was ja auch so ein bisschen abgewertet wird, weil sie ja immer dann, sie weint dann immer und hat so Angst, dass das Kind nicht mehr an ihrem Rockzipfel hängen würde und da stellt ihr der Vater. Und als dem Jungen ja ein bisschen was Unangenehmes passiert, er ist zu lange auf dem Land und dann hat er diese trockenen Füße, von denen du schon erzählt hast. Und da ist es ja so, dass der Vater dann eigentlich, das findet er gut, also diese negative Erfahrung, ja, da muss man durch als Junge und das gehört halt auch zur Charakterbildung, der Schmerz, währenddessen die Mutter nur den Schmerz von dem Kind abwenden will. Das finde ich auch, wenn man da so männliches und weibliches Prinzip prototypisch darstellt, hat mir nicht so gut gefallen. Also.
Das Hörspiel, ich habe es ja schon gesagt, das ist ja sehr episodenhaft. Es könnte jetzt noch 3 Stunden weitergehen oder hätte auch früher Schluss sein können. Am Ende wird aber quasi so ein Zyklus beschrieben und es ist gar kein schlechtes Ende für die Geschichte, nämlich das Eis kommt. Ich hatte es schon erwähnt. Sie können nicht mehr nach oben und dann ist im Prinzip so eine Art Abgesang. Da sagt dann der Vater, ja, das heißt, dass jetzt der Winter kommt und wir uns jetzt ins Bett legen und das Jahr jetzt vorbei ist. So, das ist praktisch das Ende. Der kleine Wassermann schläft dann ein. Das ist dann vermutlich so eine Art Winterstarre soll das sein. Und dann ist die Geschichte auch zu Ende. Fand ich eigentlich ganz schön gelöst, muss ich sagen.
Ja, es ist ein sehr poetischer Moment. Ich bin ja so ein bisschen so ein düsterer Typ. Ich habe auch früher viel Gothic gehört. Also für mich ist es so der Abschied von den Eltern, dass die Mutter dann nochmal irgendwie was sagt, draußen vereist ist. Also irgendwie ist es so ein bisschen für mich diese Jahreszeiten repräsentieren auch den Wechsel der Generationen, den Tod der Eltern. Und er wird dann erwachen alleine. Er hat ja jetzt eben mit den Eltern diese erste, hat er sich eben so justieren dürfen, hat das alles gelernt. Und jetzt kommt das Eis und danach ist er alleine. Also das habe ich da so ein bisschen drin gehört. Also so hier Erlkönig, die Eltern sind tot.
Ja, aber wenn man bedenkt, dass sie ja den Hochsommer, glaube ich, erlebt haben und den Frühling, glaube ich, auch, dann, ne, die Eltern ja. sind ja auch schon ein paar Jahre da. Also der Lebenszyklus von Wassermännern und Wassermann, Frauen ist ja scheinbar nicht nur ein Jahr. Sonst wären die ja gar nicht älter als er, weißt du? Irgendwie, man kann den Winter schon überleben.
Aber Schwangerschaft, Felix, nur ein Tag, ne, da kann man es ja so ein bisschen schon runterrechnen. Also ja. Und wie schnell das Kind auch sprechen gelernt hat, das kommt ja auch in dem Buch beziehungsweise in dem Hörspiel vor. Also das ist alles schon Zeitraffer hier. Also ne? ich sag's nur, ne? Im Endeffekt, alle überleben alles. Das ist meine These, Hoffnung, und das möchte ich auch hier eigentlich rein interpretiert wissen, auch wenn ich es besser weiß.
Ja, aber selbst wenn ihr als Kind dachtet, dass der kleine Wassermann am Ende stirbt, selbst der Gedanke wird euch nicht so hart getroffen haben, wie das, über das wir jetzt unbedingt reden müssen, nämlich das Neunauge. Ich habe eingangs bereits erwähnt, dass unsere Hörspielversion hier auf YouTube sehr gut zu hören ist und gar nicht mal schlecht geklickt, deswegen glaube ich, es kennen doch einige Leute. Und der Top-Kommentar auf YouTube ist von Bringiton 766 oder Bridgeton, weiß ich nicht. Ich könnte heulen, danke. Wie ich damals Angst vor dem neuen Auge hatte, ihr könnt es euch nicht vorstellen. 641 Likes. Das neuen Auge. Wer das Hörspiel schon mal gehört hat, dem läuft schon so ein Schauer jetzt den Rücken runter. Aber vielleicht können wir es für alle anderen auch nochmal transparent machen. Haltet euch an den Nebenleuten fest. Hier ist das neuen Auge.
Aber was ist denn? Du willst doch nicht etwa schon wieder davon schwimmen. Bleib doch hier.
Nein, ich muss heim. Ich hab's eilig.
Ich würde dir gerne ein paar Augen abtreten, Kleiner. Bis auf zwei sind sie ohnehin blind. Was nützen wir blinde Augen? Ich möchte sie herschenken, hörst du? Herschenken möchte ich sie.
Ja, das ist so in dieser relativ meandernden Geschichte ohne große Entwicklung, relativ überraschender Moment. Es gibt auch einen Antagonisten da unten, nämlich das Neunauge. Weißt du, was das Neunauge ist?
Ja, eine Art Muräne, würde ich sagen, Felix. Wie die biblische Schlange, nur unter Wasser.
Ja, genau, so was Aalartiges. Und es hat irgendwie ganz normal nur zwei Augen, aber an der Seite sind irgendwie so Kiemenlöcher oder sowas. Und wenn man von der Seite drauf schaut, sind das dann eben irgendwie so neun Punkte. Deswegen heißt das Neunauge. Und das wohnt da unten und soll so ein bisschen für Gruselstimmung sorgen. Wahrscheinlich nicht mal Grusel, sondern einfach nur, okay, es gibt auch böse Leute, du musst aufpassen, kleiner Wassermann, du kannst nicht immer deinem Vater widersprechen oder einfach rumschwimmen, wie du willst, sondern es gibt auch Gefahren. Ich glaube, mehr will das gar nicht ausmachen. Aber was hier Sprecher Klaus Löwitsch, den man auch sehr gut aus dem Fernsehen noch kennen kann, aus diesem Ding macht, ist schon erstaunlich, oder? Wie hast du das erlebt?
Ja, Klaus Löwitsch sagt mir tatsächlich auch was, irgendwie ne, so aus Krimis aus dieser Zeit, so 70er, 80er war er immer gerne mal der Gegenspieler. Und das war ja alles noch so Prä-Streaming-Zeitalter. Und das war eine Zeit, wo ich auch in der Plattensammlung meiner Mutter immer rumguckte. Und es gab ja nicht so viele Platten im Haushalt. Und meine Mutter hatte jetzt nicht so geile Platten gehabt. Es war viel Klassik dabei und Milva. Aber sie hatte auch tatsächlich Liebeslieder gesungen von Klaus Löwitsch. Und dessen Platte hatte ich total oft in meinen Kinderhänden, weil sie die besaß und habe sie auch ein paar Mal gehört. Hat mir jetzt nicht so gefallen. Und ich habe jetzt nachträglich nochmal geguckt. Weißt du, wer die Musik für ihn arrangiert hat?
Nee.
Frank Duval, der ist irgendwie, da haben die sich, gab es da so wahrscheinlich einen Link zwischen dieser Platte, die er dann als Chansons, diese Chansons, die er eingesungen hat, und unseren Aufnahmen hier.
Irre. Ja.
Ja, aber was sagt er dir? Ja, entschuldige.
Ja, was er mir sagt, ist, dass er hier einfach total übertreibt. Also ich meine, alle sind da so einfühlsam und sprechen da so richtig kindgerecht und dann kommt er da rein. Ich weiß nicht, ob der vorher irgendwie Frankenstein vertont hat oder so. Der kommt da rein und macht ja voll die, ja, Kinski ist es ja nicht mal. Kinski ist ja immer noch so lustig, wenn er so ernst spielt, ne? Aber das ist ja wirklich, das ist ja reinster Horror. Absolut überzogen, wie er hier spricht. Vielleicht kann ich, ich möchte es nochmal nachschieben, dass die Leute endgültig fertig sind. Er taucht ja nochmal auf, stimmlich, und zwar im Traum des kleinen Wassermanns. Und da finde ich ihn fast noch schlimmer. Hier nochmal eine kurze Stelle.
Ich will dir die Augen einsetzen. Eins auf die Stirn. Eins auf jede Wange. Eins auf das Kinn. Und das nächste kommt auf die Nasenspitze. Mein Freundchen, so lass dich ansehen, fein schaust du aus, beinahe schon wie ein richtiges Neunauge.
Absolut schrecklich. Ich habe das auch immer so in Erinnerung gehabt, kleine Wassermann, hörst dir nicht nochmal an, da ist was, das hat dich total fertig gemacht. Und das war diese Stelle.
Ach, ich dachte, du hast das jetzt so im Nachhinein als so Kult abgespeichert. Ich habe dich ja oft Neunauge sagen hören. Ich wurde ja, weil ich eine Brille trage, oft Vierauge genannt und habe immer gewundert, warum sagt der Felix Neunauge zu mir.
Ja.
Und du wirfst es aber jetzt Klaus Löwitsch eher vor. Du sagst jetzt gar nicht, das war die geilste Performance, sondern er hätte dafür irgendwie Strafe zahlen müssen an eine gemeinnützige Vereinigung oder was?
Ja, das ist so je nach Sichtweise. Ne? Man kann schon hinterher sagen, Junge, da hast du ja einiges rausgeholt aus dieser kindlichen Rolle. Oder du kannst sagen so, ey, dein Arbeitsauftrag war hier für ein Kinderhörspiel mitzuwirken. Du solltest hier nicht die Leute fertig machen bis zu ihrem Lebensende. Hat er gemacht.
Ja, diese blinden Augen sind natürlich auch ganz faszinierend daran. Also, dass es erstmal dieses Fabelwesen ist, wo man denkt, hat es irgendwelche besonderen Fähigkeiten mit diesen Augen? Und dann sind diese Augen blind und man bekommt quasi diese blinden Augen aufgesetzt, wie er es davon ja träumt. Also, es ist schon auch toll erstmal ausgedacht und dann natürlich sehr hart inszeniert von Klaus Löwitsch, ne? Hört euch seine Liebeslieder an, die nicht mit meiner Mutter habe ich sie immer gehört.
Ja.
Als wir noch ein Paar waren.
Gottes Willen.
Keine Ahnung.
Klaus Löwitsch jetzt auch nicht unbedingt einen Mann, den man durch und durch jetzt idealisieren müsste. Er ist, glaube ich, vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren vielleicht sogar schon gestorben. Ich glaube, es ist schon lange her. Aber so das Letzte, was man bei Wikipedia findet in seinem Lebenslauf, ist, dass er eine Frau irgendwie sexuell genötigt haben soll. Aber er konnte nicht richtig verurteilt werden, weil er hatte zu viel getrunken. Linus, hast du gelesen, wie viel er getrunken hatte? Sonst rat doch einfach mal. Ist noch nicht das Quiz, das nachher kommt, aber es geht schon in die Richtung.
Gott, ist das unangenehm. Also das wusste ich jetzt alles nicht und fühle mich hier neunaugenmäßig etwas überrumpelt. Keine Ahnung, schuldunfähig ist man, glaube ich, ab 2,5 Promille oder so.
Ja, er hatte 5,15 Promille. Da dachte ich ganz normal, wären 3 Leute schon von tot. Aber okay.
Und jetzt wieder der Feelgood-Part, Felix, auf den du uns leitest. Bin mal gespannt, wie dir das gelingt. Vielleicht mit dem dreieugigen Fisch von Springfield. Hätte ich nochmal als Verweis.
Ja, welchen Feelgood-Part meinst du?
Nee, den Feelgood-Part jetzt aus dieser Sache, dass Klaus Löwitsch ein betrunkener Sexoffender ist, der nicht verurteilt wurde.
Naja, ich war ja vorhin schon bei den Salzminen in Sibirien. Also ich meine, es ist jetzt für mich nicht so schwierig da. Ich krieg den Shift hin. Ich weiß nicht, wie es den Hörenden geht, aber für mich kein Problem.
Das ist ein Podcast wie eine emotionale Achterbahnfahrt.
Ja, wird man immer ein bisschen gefordert hier.
Das ist sehr gut.
Ansonsten sehr interessant. Auch das ist wirklich Zufall, das habe ich mir jetzt nicht danach ausgesucht. Ich habe es wirklich erst in Vorbereitung gemerkt, als ich schon längst entschieden hatte, dass hier der kleine Wassermann ja auch interessant ist von der Sprecherleistung her. Oder sollte ich sagen, Sprecherinleistung? Wir hören ihn mal eben.
Ich habe ihn heute im Weiher entdeckt, den Fisch mit den vielen Augen. Ich habe mich entsetzlich vor ihm geekelt, weißt du?
Wenn man es weiß, hört man es. Eigentlich total klar, das ist eine Frau, die da spricht. Auch kein Kind, also kein Mädchen, sondern das ist eine Frau. Und zwar heißt sie Uli Philipp. Und das Witzige ist, das ist jetzt nicht der Name, der auf dem Cover steht, so wie damals, als wir gesprochen haben über das fliegende Klassenzimmer, wo man dann so einen Jungsnamen hinschreibt, weil man aus irgendeinem Grund nicht zeigen will, ein Mädchen hat einen Jungen gesprochen, sondern sie heißt wirklich Uli mit Vornamen. Habe ich jetzt so auch noch nicht gehört bei einer Frau, aber ist doch schön. Uli Philipp, ich glaube eine Österreicherin, und sie spricht den kleinen Wassermann. Macht sie eigentlich ziemlich gut, finde ich.
Ja, aber Felix, du bist doch auch Tontechniker und hast das absolute Gehör und hast Musik studiert.
Und einen Tinnitus.
Gut, nivelliert wieder einige von deinen Kompetenzen, aber ist da nicht irgendwie ein Effekt drauf? Also ich habe es jetzt mir ein paar Mal angehört, weil es klingt so ein bisschen schneller abgespielt. Klar, man könnte sagen, sie spricht so extra ein bisschen comic-mäßig, um ihre Stimme zu verändern, aber also sag mir es, also hast du gedacht, das ist ihre Stimme oder ist da was drüber?
Ich glaube nicht, dass da ein Effekt drauf ist. Ich glaube, sie spricht ein bisschen höher, also selber, nicht durch eine Verzerrung oder einen stimmlichen Effekt. Ich glaube, sie spricht wirklich so und mir kommt ihre Stimme auch total bekannt vor. Ich glaube, sie spricht in, ich muss es wirklich nochmal nachschauen, in anderen Hörspielen, die ich als Kind gehört habe, wo sie genauso klingt. Deswegen, ich meine, das ist einfach ihre Stimme. Gibt ja, ich glaube, sie ist ein bisschen zierlicher. Ich habe auch bei Wikipedia gesehen, dass ich sie vom Gesicht her kenne. Ich wollte es noch machen. Ich muss mal bei YouTube gucken. Ich glaube, es ist so eine bisschen zierlichere Figur und hat eine etwas höhere Stimme eh schon. So, ne? Ich glaube, das ist einfach ihr Sound. Das ist so wie bei Santiago Ziesma, ne, der SpongeBob spricht. Der klingt ja auch noch wie ein Kind, obwohl er irgendwie schon 60 ist oder so. Ne? Ich glaube, so ein Fall ist das.
Ja, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Santiago Ziesma. Er kann dir wieder gratulieren. Hoffentlich klappt es dieses Jahr. Das ist einer von den Prominenten, die Felix immer wieder gratulieren. Dafür lohnt sich Facebook noch,
ja, um da
mitzufiebern.
Das stimmt. Überhaupt, was die Leute gegen Facebook haben die ganze Zeit. Ich wäre ja auch schon längst weg, aber mach doch mal bitte anderswo dann das mit den Veranstaltungen. Weißt du, wo du teilnehmen kannst, wo du interessiert bist, wo du siehst, wenn Leute teilnehmen. Da kann mir doch kein Mensch erzählen, dass du jetzt irgendwie 100.000 neue Socials hast für junge Leute und die nicht mehr auf Veranstaltungen gehen und von Veranstaltungen erfahren wollen. Was benutzen die denn, wenn ich mal fragen darf? Telegram-Gruppen oder, naja, will mich nicht echauffieren. Aber deswegen bin ich noch auf Facebook, wegen Santiago Ziesma und wegen dieser Veranstaltungssache. Punkt.
Ja, Edit, Felix freut sich über eure Freundschaftsanfragen und schickt ihm eure Veranstaltungen, egal wo. Felix klickt immer, ich bin dabei und das sehen dann wieder andere und der Rest ist Geschichte. Ach, das freut mich.
Ja, wir kommen langsam zum Ende hier dieses Hörspiels. Ich weiß gar nicht, gibt es noch von deiner Seite aus etwas zu sagen?
Ja, ich hoffe, wir kommen nochmal auf die Sache mit den Füßen zu sprechen.
Mhm.
Also diese Sache nochmal mit den trockenen Füßen, da habe ich mich, das ist natürlich eine lustige Idee, man geht, der Wassermann geht an Land und als er dann nach Hause kommt, hat er trockene Füße. Genau wie umgekehrt, wenn man ins Wasser ginge, hat man nasse Füße. Und ich frage mich aber, Felix, wie soll das funktionieren, wenn man im Wasser ist, wie soll man da trockene Füße haben? Und wie soll Mutter das sehen, wenn man dabei auch noch Stiefel trägt?
Ja, die hat er dann ausgezogen, glaube ich.
Nein, er hat die Stiefel noch an in dieser Szene. Ich glaube, es sind Zauberstiefel. Nee, keine Ahnung. Also da hat Ottfried Preußler sein eigenes System etwas überreizt bei der Geschichte mit den trockenen Füßen und den Stiefeln, die das Kind noch trägt.
Also wenn du jetzt als normales Kind nach Hause kommst und hast nasse Füße. Ja, dann ziehst du die Schuhe aus, das erlebe ich wöchentlich und dann siehst du an den Tennissocken, die die jungen Leute wieder tragen, dass die halt nass sind oder sagst du, Mann, du hast ja nasse Füße. Ja, ja, die Schuhe, da ist Wasser reingelaufen. Ja, dann zieh die jetzt schnell aus und so, ne? Und dann denkt man natürlich schon so, ah, der wird jetzt krank. So. Und dann sind die natürlich auch nicht nass jetzt den ganzen Abend, sondern direkt wieder trocken. Aber trotzdem ist ja praktisch dieses Krankheitsding schon drin gewesen. Verstehst du? Er hat der Schaden durch die trockenen Füße hat er sich natürlich draußen geholt. Dass er jetzt im Wasser ist und dass die Füße auch dann wieder nass werden, ist egal. Er muss sich trotzdem ins Bett legen. Ist andersrum genauso. Wie das jetzt mit den Schuhen ist, da mit den Stiefeln, das weiß ich nicht genau.
Also das würde ich gerne nochmal, wenn das nochmal neu eingespielt wird, dieses Hörspiel, da würde ich da vielleicht nochmal das, was du gesagt hast, sollte da nochmal hin. Ich glaube, dann ist das auch wieder für eine neue Generation interessant, Ottfried Preußler. Also wenn diese Sache geklärt werden könnte.
Ja.
Mit den Füßen.
Ist doch schön. Die Tochter von Ottfried Preußler, ich glaube, er hat zwei Töchter und die eine kümmert sich so ein bisschen um die ganzen neuen Veröffentlichungen und so weiter. Die hat in einem Interview mit dem Stern gesagt, das habe ich gelesen, dass sie da wurde sie gefragt, ja, wie war das denn für sie ja als Kind, wenn der Papa dann diese ganzen Geschichten schreibt? Und hat sie gesagt, so sinngemäß, ja, es hat uns jetzt nicht groß interessiert, der hat das schon an uns ausprobiert so ein bisschen, aber ist ja klar, man schaut ja nicht zu seinem Vater auf und denkt sich, oh, ist ein Weltliterat, ist ja logisch, ne? Aber sie sagt dann im Nebensatz eben schon sowas wie, selbstverständlich weiß ich, wo der Mühlenweiher ist. Ne, das reale Vorbild für dieses Hörspiel. Da war ich sofort total angefixt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kriege ja auch vom Algorithmus immer so wahllos Sachen ausgespielt auf den verschiedenen Social-Media-Plattformen. Und wenn mir eins dann gefällt, dann kriege ich natürlich nur noch davon ausgespielt. Zurzeit ist das bei mir Filmdrehorte. Ne? Wo dann oben die Leute posten, ah, das ist der Still aus einem Hitchcock-Film oder sonst was, Pulp Fiction, und drunter stehe ich an der gleichen Stelle, mache die gleiche Pose an der gleichen Straßenecke. Ne? Und da bin ich so ganz fasziniert, denke mir immer, oh, da möchte ich auch hinfahren, wo das und das und das gedreht wurde. Und hier dachte ich auch sofort, ich muss ins Auto sofort und zu diesem Mühlenweiher fahren und mir das angucken. Ich finde es total ein Flash, ehrlich gesagt. Du bist, wie geht's dir da so?
Ach, also ich würde mitkommen, dir zuliebe, um dich einmal wieder lachen zu sehen. Also ganz befreit. Aber du musst dir vorstellen, ich habe ja dieses Hörspiel erst diese Woche kennengelernt und meine emotionale Bindung reicht vielleicht noch nicht so, dass ich denke, ich will eine Wallfahrt sofort zu dieser Geschichte machen. Aber wenn, ne, wenn die Gruppe dabei ist, ne, wenn wir die alte Gang mal wieder zusammentrommeln, ne, Roadtrip, dann ey, nicht ohne mich.
Ja, sonst kommst du halt nicht mit und dann kommen halt andere Leute in den Reisebus, die halt eine tiefere Verbindung zu diesem Hörspiel haben. Weißt du, musst dir vorstellen, wie in dieser Simpsons-Folge, wo sie dann zum Super Bowl fahren und haben gar keine Tickets. So ähnlich. So könnten wir von Köln aus, das wäre mir natürlich am praktischsten, nach Bayern fahren. Ich vermute, da irgendwo wird dieser Mühlenweiher sein. Da könnt ihr unterwegs alle einsteigen, weißt du, wie so bei so einer Fußball-Auswärtsfahrt. Und dann können wir ein bisschen saufen und dann gucken wir uns da diesen Weiher an. Ne? Ausnahme der Rose, Enterprises reisen, sagen wir mal 600 Euro pro Person. Wer hat Bock?
Das ist ganz gut, genau. Und für die, die bei Steady sind, ist es umsonst.
Oh ja, okay.
Ach nee, das haben wir ja gar nicht. Nein, nein, nein. Ja, man würde schon auch ins Wasser gehen oder würde man nur draußen bleiben?
Ja, wer das 9-Auge hochholt mit der Angel, weißt du, und dann totschlägt, gibt es dann Szenenapplaus. Und alle sind geheilt, verstehst du? Das ist auch so was Religiöses dann. Es geht um Befreiung und endlich wieder befreit leben können.
Mhm. Ach, da würde ich auch mal wieder Fisch essen, wenn das 9-Auge auf dem Feuer liegt.
Ausgezeichnet. So, wir sind schon bei 3 Stunden jetzt mittlerweile. Für die wenigen Leute, die noch zuhören, sage ich jetzt, weil ich es am Anfang immer vergesse, es gibt ja noch ein Quiz hinten raus. Hast du Bock?
Ja, ich habe total Bock. Ich möchte aber noch mal noch einen lustigen Fun-Fact habe ich noch gesehen. Felix, lass ihn mir noch. Und zwar am Anfang schwimmen sie über das Haus. Wir sehen dann quasi von oben dieses Haus und es hat einen Schornstein. Und da frage ich mich, wofür dieser Schornstein wird da sehr viel gebraten und angefeuert?
Ja, ich habe es vorhin schon gesagt, die Nähe zu SpongeBob ist sehr nahe und ich hätte gerne mal, das kann doch mal jemand machen, die Leute studieren doch immer und wissen nicht, was sie machen sollen, dann als Abschlussarbeit, mach doch mal irgendwie eine literaturwissenschaftliche Arbeit, inwieweit SpongeBob vom kleinen Wassermann abgekupfert ist. Ich glaube, da geht was, weil bei SpongeBob gibt es genau diese Sachen auch und es ist auch total widernatürlich und schräg und so, aber es gibt es trotzdem, man akzeptiert das dann auch.
Ja, stimmt. Bei SpongeBob gibt es auch Lagerfeuer im Unterwasser, oder?
Das ist alles, ja. Das stimmt ja gar nichts. Aber es ist ja das Schöne auch. Lass dich doch mal drauf ein.
Ja, ich habe halt nicht so viel Fantasie wie du und Ottfried.
Okay, dann kommen wir jetzt zu deinem Quiz. Es ist so leicht, dass ich dir 2 Fragen stelle. Das Gute für mich ist, wenn du die erste Wiedererwarten nicht beantworten kannst, habe ich eh schon gewonnen. Aber ich bin mir unglaublich sicher, dass du es weißt. Das ist quasi nur so ein Entree und dann kommt die eigentliche Frage. Akzeptierst du das oder sagst du jetzt schon, ich rufe meinen Anwalt an?
Ja, Moment, ich lege mir was zum Schreiben hier zurecht. Die Antwort ist 5,51 Promille.
Genau. Und zwar, welche deutschsprachige Punkband ist nach einer Figur aus einer Ottfried Preußler Geschichte benannt und, weil das vermutlich zu leicht für dich ist, was war die Lieblingsspeise jener Figur? Also wir fangen mal vorne an, ne?
Was?
Welche Punkband heißt nach einer Ottfried Preußler-Geschichte, nach einer Figur daraus? A. Der dumme August. B. Zwackelmann. C. Inch the Boketables. D. Pasco.
Woher soll ich das denn wissen? Also, der dumme August, kenne ich natürlich, eine Kölner Band, Grüße. Zwackelmann, Sibelius Zwackelmann oder so. Ist das Ottfried Preußler? Inch the Boketables, geht's noch? Was war das vierte?
Pasco.
Pesco. Die werden sich auch.
Sagt man so Pesco. Pesco? Aha, ich sag Pasco. Gut.
Mm.
Pesco.
Ja. Pesco, sagen
Pesco
wir.
Aus Österreich. Wir sind Pesco.
Nein, also. Also, tut mir leid. Da weiß ich. Ich weiß es nicht. Also,
ach, das weißt du gar nicht.
Zwackelmann.
Richtig. Weißt du denn, wer Zwackelmann ist? Ich dachte, du kennst das, deswegen, dann ist es natürlich fies, dann tut's mir leid. Zwackelmann ist der Böse aus Räuber Hotzenplotz.
Sibelius Zwackelmann oder so, ne? Ja. Das habe ich mal jemanden sagen hören. Ja. Ach, guck mal. Egal, ne? Hallo, Statist, Inch the Boketables. Also, jetzt hast du mich aber echt verwirrt. Also,
ja, und dann kannst du zumindest noch raten. Du hast ja eine kleine Chance hast du ja noch. Ist nicht so abwegig. Was ist die Lieblingsspeise von Zwackelmann? Das weiß man deshalb, wenn man sich damit auseinandergesetzt hätte, weil nämlich die beiden, wie heißen die denn, der Seppel und der andere halt, also die werden geschnappt von dem und müssen ihm das dann kochen. Ziemlich aufwendig.
Wie der Kasperle spielt auch bei Räuber Hotzenplotz mit. Ja.
Du kennst es ja wirklich gar nicht, Wahnsinn.
Ich weiß ja gar nichts. Ich hatte immer nur dieser Typ mit diesem Hut und so und diesem Bart, da hatte ich halt einfach Angst als Kind, ne? Kann ja keiner verdenken. So, dann, aber man darf nicht vergessen, ich habe schon Zwackelmann richtig geraten. Ich bin oben auf. Ja, oder es ist wie bei Wer wird Millionär? Da gibt es ja auch hinterher, ne, wenn du es richtig hast, hast du es richtig und kriegst das Geld und bums aus.
Dann helfe ich dir. Sie sind lange dafür in der Küche. Es ist keine ungewöhnliche Kocharbeit, die man da machen muss für dieses Gericht. Oder für dieses Item, was er eben total gerne isst. Es ist aber unglaublich nervig, immer zuzubereiten. Das ist sehr authentisch, wie sie das dann spielen, weil sie keinen Bock drauf haben, das jeden Tag für den zu kochen. Was könnte das sein?
Und jetzt kommen die vier Auswahlmöglichkeiten? Oder soll ich einfach aus allen Gerichten der Welt was raten?
Ja.
Dann würde ich sagen, Zauberkartoffeln.
Nein, sehr gut. Also natürlich nicht Zauberkartoffeln, weil warum Zauberkartoffeln? Aber sie müssen tatsächlich Kartoffeln schälen. Das ist ein sehr häufig wiederkehrendes Motiv, dass sie da sitzen und Kartoffeln schälen. Total genervt sind schon, weil der nur Kartoffeln frisst die ganze Zeit. Wahnsinn. Hast du gerade abgeguckt?
Roh oder was?
Nein, natürlich kochen die dann noch, aber die schälen die dann immer. Da gibt es auch so Bilder dann in den Büchern. Die sitzen dann da traurig und müssen die ganze Zeit Kartoffeln schälen, während sie da eingesperrt sind, weil der nur Kartoffeln frisst. Kiloweise.
Wunderbar.
Ja, erstaunlich. Ja, Felix,
da wunderst du dich, ne? Nein, das habe ich jetzt nachgeschlagen. Also, das war mir ein bisschen zu vage.
Gut, Sieg aberkannt.
Entschuldige mal, irgendeine Figur, von der ich noch nie gehört habe, ist ein bestimmtes Gericht. Also, da müsste man ein bisschen länger raten.
Ja, war das wirklich so schwer? War es wirklich so schwer, wo Zwackelmann herkommt? Schreibt es, Linus, wenn ihr Mitleid mit ihm habt, weil ihr es auch nicht kennt. Tut mir leid, dass ich das nicht wusste, dass du das nicht kennst.
Ja, ein nicht so versöhnlicher Ausklang, aber lass es uns irgendwie noch in was Schönes wandeln, Felix. Ja, wie sieht es aus? Demnächst am Mühlenweiher und wie geht es überhaupt weiter bei uns?
Bei uns geht's weiter, denn wir machen Urlaub. Da freue ich mich natürlich wahnsinnig drauf. Es ist wieder ganz viel Freizeit. Nee, Quatsch. Wir machen keinen Urlaub, aber es geht um Urlaub. Ich glaube, so viel darf ich spoilen. Obwohl es deine Folge ist, dachte ich, ich sag jetzt mal einfach was.
Genau, also ich freue mich tierisch drauf. Ich hatte zuletzt ja diese 3-Fragezeichen-Folge gemacht mit den Freundinnen und die war ja so furchtbar. Da ging es ja irgendwie, wollte ich nur irgendwas journalistisch beweisen und es war ja so eine Quälerei. Es tat mir auch leid, du hast dich ja da wirklich nicht wohlgefühlt mit. Also mit dem Hören, du hast es sehr gut gemeistert natürlich. Danke. Und ich wollte jetzt einfach mal wieder eine TKKG-Folge machen, die ich geil finde, ne? Wo es nicht darum geht, hier jetzt den Grimme-Preis nach Hause zu holen. Das haben wir heute gemacht. Jetzt wird einfach mal wieder gelebt im Podcast. Darauf freue ich mich nächste Folge.
Ja, deswegen machen wir nochmal das Phantom auf dem Feuerstuhl. Ah nee, ich glaube was anderes. Wir werden es sehen. In 2 Wochen, würde ich sagen, sehen wir das.
Bis dahin, Felix, vielen Dank.
Tschüss.
Name der Rose. Boom.